Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 30. Mai 2011 zum Thema Brauchen wir Wirtschaftswachstum? Zu Gast ist Markus Matterbauer vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO Österreich. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich sehr, dass wir heute voll sind. Ich dachte schon, wir müssen in die nahen Gastgärten übertragen, weil es so schön ist. Aber zu trinken gibt es ja bei uns auch was und insofern sind Sie ganz richtig im Kepler Salon. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein ganz aktuelles Thema diskutieren können. Eines, das uns ja aus verschiedenen Perspektiven momentan sehr beschäftigt. Nicht erst seit wir über die Finanzkrise sprechen, über Budgetdefizite und Ähnliches, sondern von allen Seiten wird immer wieder die Frage gestellt, wohin kann und soll sich unser Wirtschaftssystem überhaupt weiterentwickeln? Und da passt die Frage, brauchen wir Wirtschaftswachstum natürlich ganz exakt. Und ich begrüße zu diesem Thema sehr herzlich Herrn Magister Dr. Markus Matterbauer aus Wien angereist. Herzlich willkommen. Für diejenigen unter Ihnen, die den Kepler Salon und die Abläufe noch nicht so genau kennen, ein kurzer Hinweis. Erstens einmal, Sie haben schon gesehen, es gibt Gastronomie, also Sie können jederzeit sich mit Getränken versorgen und werden auch beliefert. Zweitens, wir machen es so, dass jetzt ein Vortrag von ungefähr 20 Minuten bis zu einer halben Stunde von unserem Referenten kommen wird und anschließend gibt es eine Diskussion. Bei der Diskussion ist die Vorgangsweise so, dass Sie sich bitte mit einem Handzeichen melden. Ich versuche Sie zu sehen und Sie bekommen dann ein Mikrofon und ich bitte Sie, das Mikrofon zu benutzen. Einerseits dient das den Gästen hier im Raum, die dann auch hören, was wir sagen und andererseits wird alles, was heute hier gesprochen wird, auch aufgenommen und das Audiofile steht dann auf unserer Homepage und Sie können es jederzeit abrufen. Soweit zum Prozedere. Nun zu unserem Gast. Herr Dr. Matterbauer ist Senior Economist beim WIFO, beim Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut und seine Schwerpunkte sind Finanzen und Budget. Herr Dr. Matterbauer ist ein Oberösterreicher, also nicht ganz. Er ist eigentlich ein Oberösterreicher aus Lackirchen, der allerdings in Schweden geboren worden ist. Wie das geht, wäre eine eigene Geschichte, um die geht es heute nicht, hat auch nichts mit Wachstum zu tun, aber wir können sie vielleicht bei Gelegenheit noch erzählen. Herr Dr. Matterbauer hat mehrere Aufsätze und Ähnliches geschrieben, aber auch zwei Bücher. Eines, das in 2007, denke ich, sehr bekannt gemacht hat, hatte den Titel Wem gehört der Wohlstand? Perspektiven für eine neue österreichische Wirtschaftspolitik, wo er viele der Themen, um die es heute geht, denke ich, auch schon grundlegend angesprochen hat und versucht hat, tatsächlich auch Alternativen aufzuzeigen und sie zu begründen. Und im Herbst wird ein neues Buch erscheinen mit dem Titel Die Kosten der Krise zahlen wir alle, Ende August bei Schollnei. Das ist schon eine kleine Werbung, auch da wird es wieder um diese Themen gehen. Ich bin eine Gärtnerin, ich habe zu Hause einen Garten, ich liebe die Arbeit im Garten und habe bei der Frage, brauchen wir Wachstum, an meinen Garten gedacht und habe mir gedacht, natürlich brauche ich Wachstum im Garten, wenn ich jetzt schon meine ganzen Pflanzen da hege, ist ja ganz logisch. Die Hürde im Garten ist immer nur die Frage, was wächst. Weil da gibt es natürlich unterschiedliche robuste Pflanzen. Manche sind ziemlich aggressiv und drängen sich vor, obwohl man nicht viel von ihnen hat. Andere, die hohen Ertrag bringen, die muss man ziemlich hätscheln, damit etwas wird aus ihnen. Also Wachstum, aus diesem ganz einfachen Beispiel gesprochen, ist für sich vollkommen neutral. Aber es ist die Frage, was wächst, unter welchen Bedingungen und auf Kosten von was? Und ich denke, in diesem Bild können wir vielleicht auch einsteigen und die komplexe wirtschaftliche Frage, brauchen wir Wachstum, beginnen.
Ja, herzlichen Dank zunächst für die Einladung. Ich möchte auch sagen, dass das Gartenbeispiel, das gefällt mir schon sehr gut, weil auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft es, denke ich, darum geht, was wächst. Und damit ist es sozusagen keine technische Frage, sondern eine höchst politische, weil man ja unterschiedliche Meinungen darüber haben kann, welche Teile der Wirtschaft sollen wachsen, welche sollen eher schrumpfen, was auch immer. Das heißt, wir müssen politische, wirtschaftspolitische, gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen und Diskurse darüber führen, wie eben die Wirtschaft und die Gesellschaft ausschauen sollen, welche Teile wachsen sollen, welche nicht. Ich möchte aber eigentlich meinen Vortrag, den ich da unterstütze mit ein paar Bildern, und ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Blick drauf, nicht mit dem Wachsen, sondern mit dem Schrumpfen beginnen. Denn wir haben ja eigentlich gerade eine Schrumpfungsperiode hinter uns. Und das ist die erste Schrumpfungsperiode seit 1945. Das ist die Rezession des Jahres 2008, 2009 gewesen, wo das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der erzeugten Güter und Dienstleistungen in Österreich um 3,9% geschrumpft ist. Und in diesem Jahr zeigt sich, glaube ich, ganz gut sozusagen, was so die Folgen von Schrumpfen oder Wachsen sein kann. Das erste ist, dass wir da festgestellt haben im Jahr 2009 einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, also dem BIP und dem Arbeitsmarkt. Also wir haben 60.000 Jobs verloren in dieser Rezession, 90.000 Arbeitslose mehr. Ein Zusammenhang, auf den ich dann noch eingehen werde. Wir haben einen zweiten Zusammenhang zum Staatshaushalt, zum Budgetdefizit. In der Krise hat sich das Budgetdefizit des Staates um 3,7% am BIP verschlechtert. Das sagt dann meistens nicht sehr viel, was 3,7% des BIP, müssen wir schon zum Rechnen anfangen. Ich komme dann aber noch zum BIP. Aber das sind ungefähr 10 Milliarden Euro, die Krisenkosten im Staatshaushalt sind. Gewaltig. Die Staatsschuld ist um 12% am BIP gestiegen. Wir haben aber in dieser Phase, wo das BIP zurückgegangen ist, auch den positiven Effekt, dass zum Beispiel der Energieverbrauch um 4% geschrumpft ist oder der CO2-Ausstoß um etwa 2% geschrumpft sein dürfte. Da gibt es noch nicht die abschließenden Berechnungen. Und das zeigt schon ein bisschen sozusagen, was da die interessanten und relevanten Fragen sind, jedenfalls aus meiner Sicht. Sie sehen das vielleicht auch ganz kurz. Das ist das Bruttoinlandsprodukt, das über 4 Quartale hinweg in dieser Krise zurückgegangen ist. Das ist der längste Schrumpfungsprozess seit 1945. Und ich möchte zunächst ein bisschen, worüber sprechen wir sozusagen überhaupt, wenn wir sagen, die Wirtschaft schrumpft oder wächst. Wir sprechen über das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der erzeugten Güter und Dienstleistungen. In dieser Produktion von Gütern und Dienstleistungen entstehen aber Einkommen in gleicher Höhe. Das heißt, immer wenn wir sagen, die Wirtschaft wächst um 2% oder schrumpft um 4%, dann wachsen oder schrumpfen auch Einkommen in der Wirtschaft. Generell sogenannte Volkseinkommen. Und aus diesem Einkommen wird nachgefragt. Die Unternehmen investieren, die privaten Haushalte verwenden ihr Einkommen, um zu konsumieren, was auch immer. Das heißt, es ist auch die Summe sozusagen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. In Österreich ist das BIP ungefähr 270 Milliarden Euro. 2011 ist das der Wert. Wir gehören damit zu den kleineren Volkswirtschaften in der EU, aber das wird niemanden überraschen. Allerdings nur geografisch. Darauf komme ich gleich noch. Zunächst möchte ich zeigen, dass das BIP fast immer wächst. Seit 1970 hat sich das Bruttoinlandsprodukt, also die Produktion, die Einkommen, Realeinkommen und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage von Konsum der Haushalte bis sonst wohin nahezu verdreifacht. Das ist enorm. Ein enormer Wachstumsprozess in den letzten Jahrzehnten. Ich habe vorher gesagt, wir können zu den kleineren Volkswirtschaften, aber zu den Volkswirtschaften mit relativ hohem Einkommen. Eigentlich sind wir von den 27 EU-Ländern das Land mit dem dritthöchsten Volkseinkommen oder BIP pro Kopf. Das heißt durchschnittlich mit etwa 30.000 Euro Jahreseinkommen pro Kopf der Bevölkerung liegen wir an dritter Stelle. Irland aus statistischen Gründen an erster Stelle, die wandern jetzt ganz rasch da nach unten und nächstes Jahr werden wir das Land mit dem zweithöchsten Einkommen sein. Wir sind also ganz weit vorne. Jetzt soll man daraus aber nicht schließen, wie es Medien und Politik oft tun, dass wenn das BIP hoch ist, das Einkommen pro Kopf hoch ist, dass deshalb auch der Wohlstand hoch ist. Vor diesem Schluss würde ich sozusagen warnen. Er ist sehr populär, zumindest in der Politik, aber er ist ein sehr eingeschränkter Blickwinkel auf den Wohlstand. Zum einen möchte ich sagen, dass sich das BIP sehr gut dazu eignet, sozusagen für meine Profession. Also ich bin hauptberuflich Konjunkturprognostiker und sozusagen das BIP verwenden wir, wenn wir uns anschauen wollen, kurzfristig, wie läuft die Wirtschaft, wie läuft die Konjunktur, geht's aufwärts, geht's abwärts. Da ist es wirklich gut geeignet. Aber für die Frage Wohlstand ist es nur sehr eingeschränkt geeignet, aus mehreren Gründen. Ich möchte nur ein paar anführen. Der erste Grund ist, das BIP ist eine Flussgröße. Das heißt sozusagen, wie viel an Einkommen wird im laufenden Jahr produziert. Wenn wir von Wohlstand sprechen, denken wir aber sehr oft eher an Bestandsgrößen. Also zum Beispiel an das Vermögen der privaten Haushalte oder an das, was die Ökonomen Kapitalstock nennen. Wie viel haben wir an Investitionen getätigt? Was ist das Eisenbahnnetz wert? Das wäre typische Bestandsgröße, ein Kapitalstock. Oder Ressourcen. Wie viel Erdöl gibt es auf der Welt überhaupt? Ich weiß nicht, wie viele andere nicht erneuerbare Ressourcen sind vorhanden? Eine typische Bestandsgröße. Oder man könnte es weiter spinnen und sagen, das Wissen der Menschheit ist eigentlich eine Bestandsgröße, die für den Wohlstand, für das Wohlbefinden sehr bedeutend ist. Wenn es ganz weit spinne, das Vertrauen zwischen Menschen, was auch immer. Also wir müssen sozusagen zwischen Flussgrößen und Bestandsgrößen unterscheiden und Wohlstand hat oft schon auch mit Flussgrößen zu tun, aber sehr oft mit Bestandsgrößen. Das nächste, wenn wir die Frage stellen, wie hoch ist das BIP, selbst wenn ich sage, durchschnittlich pro Kopf beträgt das BIP in Österreich 30.000 Euro, so habe ich damit noch überhaupt nichts über seine Verteilung gesagt. Und für die meisten Leute ist die Verteilung relevant, wenn sie den Wohlstand beurteilen. Also die meisten Personen würden zwei Volkswirtschaften, wo das durchschnittliche BIP pro Kopf jeweils 30.000 Euro ist und in einer Volkswirtschaft hat einer alles und die andere nichts und eine zweite Volkswirtschaft, wo das relativ gleich, von mir aus ganz gleich verteilt ist, alle haben 30.000 Euro, würden die meisten Leute die zweite Volkswirtschaft als sozusagen wohlhabender oder besser, was auch immer, beurteilen. Das heißt, Verteilungsfragen sind höchst relevant. Eine dritte Frage, die höchst relevant ist und die das BIP eigentlich nicht misst, na, wie viel Arbeitszeit müssen wir aufwenden, um das BIP zu erzeugen? Also zum Beispiel ist es so, dass die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit in den USA pro Kopf 1.800 Stunden pro Jahr beträgt, bei uns 1.500 Stunden. Das BIP in den USA ist auch um etwa 15-20% höher, aber die müssen sehr im Durchschnitt selbst sehr viel mehr arbeiten als wir dafür. Auch da würde man das irgendwie relativieren müssen. Vielleicht ist es ein bewusstes Werturteil, dass wir weniger lang arbeiten wollen und mehr Freizeit genießen wollen und deshalb akzeptieren, dass wir im Durchschnitt ein geringeres Volkseinkommen pro Kopf als die USA haben. In diesem Vergleich spielt übrigens die Verteilung eine ganz besonders große Rolle, denn obwohl das BIP der USA viel größer ist als das Österreichs auch pro Kopf, haben wir ein höheres Einkommen im Median. Also die mittleren Einkommensgruppen, denen geht es auch materiell bei uns besser als in den USA, weil in den USA zwar das durchschnittliche Einkommen hoch ist, aber es ist so extrem ungleich verteilt, dass in der Mitte sozusagen die Leute mehr haben bei uns als in den USA. Das vierte, was ich ein bisschen zur Relativierung des BIP beitragen möchte, viele Dinge, die uns wertvoll sind, auch wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, werden im BIP nicht gemessen oder sind schwer zu messen. Jetzt ist ein Beispiel dafür sozusagen nicht materielle Dinge. Also wenn ich morgen in der Früh am Hauptplatz gehe und beim Alex, ich würde es nicht für bestimmte Buchhandlungen sozusagen Werbung machen, aber es ist die ich heute gehe, wenn ich zufällig in Linz bin und mir ein Buch kaufe und dann habe ich morgen noch Termine in Linz, dann habe ich 2 Stunden frei und lese das Buch, ja. Dann habe ich hoffentlich ein gutes ausgesucht und das macht mir Spaß und erhebt mein Wohlbefinden, was auch immer. In das BIP geht das Buch ein mit seinem Kaufpreis mit 14 Euro oder 20, je nachdem, ob es ein Taschenbuch oder gebundenes Buch ist. Also es geht sozusagen, es misst nicht mein Wohlbefinden für 3 Stunden oder meinen Erkenntnisgewinn, sondern das BIP misst nur den Kaufpreis, den über Markt vermittelten Wert dieses Gutes. Aber das kann man auch viel weiter spinnen. Denken Sie daran, dass unser Wohlbefinden durch viele soziale Dienstleistungen verbessert wird. Also jemand bekommt ein neues Hüftgelenk eingepflanzt oder die Volksschüler in der 2. Klasse Volksschule lernen jetzt irgendwas, ich weiß gar nicht im Moment genau. Also mein Sohn beginnt erst im Herbst mit der Volksschule, ich weiß gar nicht, was man in der 2. Klasse jetzt genau macht, egal. Die bekommen irgendwas fürs Leben sozusagen da mitgeteilt. Wie bewerten wir das? Wie messen wir es im BIP? Naja, bei dem Hüftgelenk messen wir nachdem es praktisch keinen Markt gibt für Hüftgelenke, das wird bei uns öffentlich erbracht, messen wir es praktisch mit den Kosten des ärztlichen Personals. Bei dem Erkenntnisgewinn der Volksschülerinnen und Volksschüler mit den Kosten der Lehrerin oder des Lehrers.
Aber auch die ganzen Familienleistungen sind da, oder?
Alles, was an sozialen Dienstleistungen erbracht wird und nicht über Märkte vermittelt wird, sondern von der Gesellschaft, vom Staat bereitgestellt wird, müssen wir über die Kosten messen, weil es keinen Markt gibt. Und das ist vielleicht nicht die relevante Größenordnung. Und ich möchte ein letztes Beispiel bringen, sozusagen misst das BIP den Wohlstand. Das, was wir gerade in Japan erleben, die Katastrophe von Tsunami, Erdbeben und dann noch Atomunfall, wie geht das ins BIP ein? Naja, praktisch gar nicht. Die Katastrophe, die dort passiert ist, mit Zehntausenden Toten, findet im BIP praktisch nur ganz eingeschränkt statt, nämlich dadurch, dass manche Firmen 2, 3, 4, 5, 6 Monate lang nicht produzieren können, weil die Werkshalle zusammengefallen ist. Die Produktion bricht über 2 Quartale ein und nachher durch den Wiederaufbau steigt das BIP wieder und in 3 Jahren werden wir von dem nichts mehr erkennen im BIP. Aber wir haben sozusagen massive Wohlstandsverluste eigentlich. Also das BIP ist ein sehr eingeschränkter Maßstab für diese Zusammenhänge. Und ich möchte jetzt auf 3 Dinge, wo ich glaube, dass sozusagen Wohlstand materiell gemessen relevant ist, eingehen, wie ist der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und dieser Größe und wie kann man da sozusagen Veränderungen vor sich nehmen. Das Erste, das ist mir ganz wichtig, wir haben vorhin gesehen, beim Einbruch des BIP im Jahr 2009 haben wir sehr viele Arbeitsplätze verloren. Etwa 60.000, davon haben wir mittlerweile 20.000 wieder zurückbekommen und wir haben zum Höhepunkt 90.000 Arbeitslose mehr gehabt als vor der Krise, jetzt sind wir noch ungefähr bei 40.000 Arbeitslose mehr. Also wir haben offensichtlich einen zunächst relativ engen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Zahl der Arbeitsplätze. Wenn die Wirtschaft schrumpft, schrumpft die Zahl der Arbeitsplätze, wenn sie wächst, wächst die Zahl der Arbeitsplätze. Dieser Zusammenhang wird im Übrigen entgegen der öffentlichen Meinung immer enger. Pro Prozentpunkt Wirtschaftswachstum schaffen wir immer mehr Jobs. Heute können Sie etwa sagen, dass 1 Prozentpunkt zusätzliches Wirtschaftswachstum, also das Wachstum beschleunigt sich von im Jahr 2010 2% auf heuer 3%. Alleine dies schafft etwa 20.000 Jobs mehr. Und warum wird es immer enger? Weil wir uns in eine Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft bewegen, wo der Produktivitätsfortschritt, den man in der Industrie hat, nicht mehr so relevant ist. Also in der Industrie, wenn ich da mehr produziere, kann ich es mit Maschineneinsatz machen, brauche ich nicht mehr Leute. Im Dienstleistungsbereich brauche ich für mehr Produktion mehr Leute und deshalb wird es immer enger. Aber wo der Zusammenhang loser geworden ist in den letzten Jahrzehnten, ist zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Also etwa vor 20 Jahren haben wir noch 2 Jobs schaffen müssen, um einen Arbeitslosen weniger zu kriegen. Heute müssen wir etwa 4 Jobs schaffen, um einen Arbeitslosen aus der Arbeitslosigkeit herauszuholen oder eine Arbeitslose. Warum? Weil die Bevölkerung relativ stark wächst, also das Arbeitskräfteangebot wächst, auch bei uns noch immer, trotz aller Alterungshysterie, die in den Zeitungen zu finden ist, wächst die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter immer noch relativ stark und wird es auch noch 10 Jahre lang tun. Wenn ich also jetzt sage, naja, Wirtschaftswachstum hat möglicherweise auch seine Probleme, und darauf werde ich dann zum Schluss noch genauer eingehen, ökologische Probleme, und ich sage, ich verzichte jetzt auf Wachstum in Zukunft, dann hätte ich ein Problem auf dem Arbeitsmarkt. Warum? Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, wird die Beschäftigung sogar zurückgehen und wir hätten mehr Arbeitslose. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu durchbrechen, diesen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Und das ist, wenn man das Arbeitskräfteangebot verringert, oder das hat man in den 70er Jahren genannt, Arbeitszeitverkürzung. Also ist sozusagen den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt, der ein enger ist, kann ich nur abkoppeln oder entkoppeln, wenn ich die Arbeitszeit verkürze, denn sonst wird fehlendes Wirtschaftswachstum zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Eine zentrale Debatte, die Gesellschaft führen wird müssen, ist über die Frage, wie viel will sie arbeiten. Aus meiner Sicht betrifft es primär die Männer, denn die sind die, die sehr viel arbeiten, viel bezahlt arbeiten. Männer sind auch die, die wenig unbezahlt arbeiten, also Hausarbeit, Pflegearbeit und Ähnliches. Bei den Frauen ist genau umgekehrt. Die Frauen arbeiten relativ wenig bezahlt und relativ viel unbezahlt. Und eigentlich geht es bei Arbeitszeitverkürzung um eine Neuverteilung der Arbeit auch zwischen Männern und Frauen. In der Diskussion, glaube ich, können wir dann darauf genauer eingehen. Ich überspringe da jetzt ein paar Folien und möchte jetzt zum Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Staatshaushalt kommen. Ich habe vorhin gesagt, die Wirtschaft ist geschrumpft 2009 und es ist ein Budgetproblem dadurch entstanden. In der öffentlichen Debatte merken wir das gar nicht mehr sehr stark. Also jetzt diskutieren wir darüber, dass die Griechen sparen müssen, weil sie faul sind. Oder die Österreicher, weil sie den Sozialstaat nicht finanzieren können. In Wahrheit ist der Hauptgrund für den Anstieg der Budgetdefizite und der Staatsschulden die Finanzkrise. Also die von Banken und Finanzmärkten ausgelöste Krise in Griechenland und in Österreich. In Griechenland kommen noch ein paar Sondergründe dazu. Aber bei uns ist das Budgetdefizit praktisch ausschließlich durch die Finanzkrise bedingt. Und jetzt müssen wir das Budgetdefizit abbauen, weil wir auf Dauer nicht hohe Defizite haben können. Das Problem ist, dass wir zum Abbau des Budgetdefizits Wirtschaftswachstum brauchen, weil mit jedem Wachstum der Wirtschaft höhere Steuereinnahmen verbunden sind und sozusagen ohne Wirtschaftswachstum das Budgetdefizit laufend steigen würde. Wir haben einen relativ engen Zusammenhang zwischen Wachstum der Wirtschaft und Wachstum der Einnahmen des Staates, Steuereinnahmen. Ich kann das auch konkret machen. Wenn die Wirtschaft um 1% zusätzlich wächst, merken wir das im Staatshaushalt mit Einnahmen, ohne dass irgendein Steuergesetz verändert wurde. Es wurde keine Steuergesetzgebung verändert vom Parlament, mit zusätzlichen Staatseinnahmen von ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Wirtschaft wächst um 1 Prozentpunkt von mir aus rascher, ja, oder 1% am BIP, ja, ist in dem Fall gleich, weil 100 auf 100 BIP ist normiert, in dem Fall ist das gleiche, und 1,5 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen. Weil, wenn die Wirtschaft wächst, sind mehr Leute beschäftigt, die Einkommen sind höher, die Gewinne sind höher, und die Staatseinnahmen hängen an den Lohnsteuern, Sozialversicherungsbeiträgen. Das heißt, automatisch führt Wirtschaftswachstum zu höheren Steuereinnahmen. Und das ist ein ganz enger Zusammenhang. Wenn man wieder der Meinung ist, ich versuche jetzt immer auf diese Entkoppelung ein bisschen hinzukommen, weil ich glaube, dass wir in der Diskussion viel darüber reden werden und wenn ich dann aufs Umweltthema zu sprechen komme, ist das ein zentraler Punkt. Wenn wir das nicht wollen und unsere Staatsausgaben in längerer Hinsicht finanzieren wollen, nicht mehr über Wirtschaftswachstum, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die Bestände stärker zu besteuern. Also wenn ich nicht die laufenden Größen besteuern will, Beschäftigung, Einkommen, Gewinne, dann muss ich die Bestände besteuern. Und was ist damit gemeint? Vermögen. Also die entscheidende Frage, wenn wir denn die Staatsaufgaben nicht mehr durch Wirtschaftswachstum finanzieren wollen, dann können wir es nur über stärkere Besteuerung von Vermögen finanzieren. Dort sind wir im Moment ganz niedrig. Also wir besteuern alles sozusagen, was Einkommen, was Leistung betrifft, Arbeitseinkommen, ob selbstständig oder unselbstständig erbracht, egal. Wir besteuern Vermögen im internationalen Vergleich praktisch nicht. Das ist eine entscheidende Debatte, die die Gesellschaft zu führen haben wird. Ich sage ein bisschen was über das Vermögen, weil vielleicht in der Debatte es dann darum gehen wird. Das gesamte Vermögen der privaten Haushalte ist ungefähr 5-mal so hoch wie das laufende BIP. Dadurch wird es auch relevant als Besteuerungsgröße. Besteht zu 2 Dritteln aus Immobilienvermögen, 1 Drittel aus Geldvermögen und es ist extrem ungleich verteilt. Also wenn man das Geldvermögen anschaut, nachdem ich nicht die Zeit habe, das jetzt genau auszuführen, sage ich nur eine Kennzahl. Das oberste Promille, das sind bei 3,5 Millionen Haushalten, die obersten 3.500 Haushalte haben 8% am Geldvermögen, das ist gleich viel wie die untere Hälfte, also die unteren 1,75 Millionen Haushalte. Also es gibt selten Größen, die so ungleich verteilt sind wie Vermögen. Und zwar nicht nur Finanzvermögen, sondern interessanterweise auch Immobilienvermögen. Die meisten glauben, dass Immobilienvermögen eher gleich verteilt ist. Jeder hat ein Häusl. Aber das Interessante ist, dass Immobilienvermögen sogar noch ungleicher verteilt ist als Finanzvermögen. Denn es hat zwar fast jeder ein Sparbuch, die meisten nur ein kleines, aber es haben nur 58% der österreichischen Haushalte Immobilienvermögen und 42% gar keines. Die Zahlen haben Sie dazu. Das oberste Prozent der Verteilung hat 22% am Immobilienvermögen, die obersten 10% 61%. Jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen auf Wachstum und Lebensstandard zu sprechen kommen. In den letzten 15 Jahren, es ist eher beliebig, ich habe mir das sagen. Doch, das ist eine Größenordnung, ob in den letzten 15 Jahren, ich kann mir ungefähr überblicken, ist das BIP oder das Volkseinkommen, also das Einkommen in unserer Volkswirtschaft, um 35% real gestiegen, preisbereinigt. Wir sind heute als Volkswirtschaft um 35%, wenn man es auf das Einkommen bemisst, sozusagen reicher oder reich ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Wir haben um 35% höheres Einkommen real als vor 15 Jahren. Die Bruttoeinkommen der Beschäftigten, der unselbstständig Beschäftigten, die Pro-Kopf-Einkommen sind allerdings nur um 8% gestiegen. Also die Erwerbstätigen haben heute um 8% im Durchschnitt höheres Realeinkommen als vor 15 Jahren. Es ist aber auch die Beschäftigung gestiegen. Die gesamte Lohnsumme, also die Einkommen der unselbstständig Beschäftigten, ist um 23% gestiegen. Und das zeigt eigentlich schon eine enorme Ungleichheit der Verteilung. Also bei den Beschäftigten ist von dem Einkommenszuwachs der letzten 15 Jahre, ist keine lange Periode, sind nur 2/3 angekommen. Das restliche Drittel ist woanders. Bei den Nichtbeschäftigten, das sind vor allem Vermögenseinkommen. Also besonders rasch gestiegen sind die Einkommen aus Finanzvermögen und Immobilienvermögen. Ich bezeichne die gerne als leistungslose Einkommen, um sie gegenüberzustellen den Leistungseinkommen aus Arbeit. Wobei Leistungseinkommen aus Arbeit sind nicht nur unselbstständige, sondern auch selbstständige Einkommen. Wollte man sozusagen den Lebensstandard entkoppeln von diesem Wachstum, dann geht es also vor allem um die Verteilung dieses Volkseinkommenswachstums. Und ich komme zu meinem vierten Bereich, wo ich sozusagen Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstand, Wohlbefinden darstellen möchte. Das ist der Ressourcenverbrauch und damit sozusagen Umweltfragestellungen. Da kann man eigentlich zwei zentrale Zusammenhänge herstellen. Erstens, wenn die Wirtschaft wächst, wächst der Ressourcenverbrauch. Ziemlich klar, der Erdölverbrauch in den letzten 40 Jahren um 60% gestiegen, der Energieverbrauch um 80%. Und zweitens, wenn man das normiert auf eine BIP-Einheit, also wie viel brauche ich, um 1% des BIP oder 1 Milliarde Euro, ist eigentlich egal, zu produzieren am BIP, dann verbrauchen wir immer weniger Ressourcen als in der Vergangenheit. Das ist der zweite Grundsatz. Also wir verbrauchen heute, um 1 Milliarde Euro am BIP herzustellen, nur die Hälfte an Erdöl wie vor 40 Jahren. Das heißt, wir haben zwei Phänomene. Wächst die Wirtschaft, wächst der Ressourcenverbrauch und wir haben ein ökologisches Problem. Aber der technische Fortschritt führt dazu, dass der Ressourcenverbrauch nicht so rasch wächst wie die Wirtschaft. Und da haben wir dann schon einen zentralen Ansatzpunkt, wie man sozusagen negative ökologische Effekte von Wirtschaftswachstum vermindern kann, nämlich durch Verbesserung der Effizienz. Also das Material oder die Energie oder was auch immer so einzusetzen, möglichst technologisch effizient einzusetzen, damit ich mit 1 Liter Erdöl sozusagen mehr BIP, mehr Wohlstand oder mehr Einkommen produzieren kann. Das Problem ist nur, wenn ich nur das mache, technologischer Fortschritt, dann habe ich folgenden Effekt. Ich verwende ein Beispiel. Ja, für 100 Kilometer PKW-Fahrt hat man vielleicht 1970, ich weiß es nicht, 8 Liter verbraucht und heute noch 4 Liter. Das ist der technologische Fortschritt. Das Problem ist nur, was bedeutet das jetzt, wenn die Leute weniger aufwenden müssen für 100 Kilometer PKW-Fahrt? Sie fahren größere Autos, die mehr Benzin oder Diesel verbrauchen und sie fahren längere Strecken, weil es billiger geworden ist. Das nennen die ökologischen Ökonomen und Ökonominnen den Rebound-Effekt. Ich kriege zwar durch technologische Effizienz sehr viel Verbesserung, aber ich verbrauche dann einfach mehr. Und wie kann ich das verhindern? Das kann man eigentlich nur verhindern, dadurch, dass man parallel dazu die Steuern auf Ressourcenverbrauch erhöht und sozusagen sagt, naja, wir verbrauchen zwar die Hälfte an Litern pro 100 Kilometer, aber jetzt muss ich den Preis für einen Liter verdoppeln, damit nicht der technische Fortschritt dazu führt, dass wir immer alle weiter fahren. Das wäre da die Form der Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Ich komme schon zum Schluss und ich möchte es, wenn man so will, mit einem Bonmot beschließen. Und bei den Wissenschaftlern dauern Bonmots immer länger. In dem Fall ist es ein Artikel, den der britische Ökonom John Maynard Keynes im Jahr 1930 geschrieben hat, also mitten in der Wirtschaftskrise. Sie erinnern sich, 1929 hat die Depression begonnen, die dann dauerte eigentlich bis 1937 und viel tiefer war noch als die Wirtschaftskrise, die wir eben hinter uns haben. Aber mitten in dieser Krise hat Keynes in einem Aufsatz, der sich nannte The Economic Possibilities for Grandchildren, geschrieben, in 80 bis 100 Jahren wird aufgrund des technischen Fortschritts der Lebensstandard ungefähr 4 bis 8 Mal so hoch sein wie damals im Jahr 1930. Und dann hat die Menschheit alle ihre Probleme gelöst. Denn dann sozusagen haben wir das materielle Niveau, dass wir uns nur mehr um das kümmern werden können, was uns wirklich Spaß macht. Freunde zu treffen, die Künste zu bestaunen, Wissenschaft zu betreiben, Erkenntnisgewinn zu lesen, was auch immer. Nun, das Interessante, also der Schluss des Artikels, und den habe ich dann auch einmal zitiert, also dann kann die Menschheit das tun, was sie will und soll, to live wisely and agreeably and well. Das Interessante ist, wenn man das BIP heute Österreichs anschaut und mit dem Jahr 1930 vergleicht, 80 Jahre sind vergangen seitdem, dann haben wir in Österreich heute ein 8-mal so hohes BIP wie im Jahr 1930. Also Keynes hatte vollkommen recht, also einer der wenigen Ökonomen, die zutreffende Prognosen abgeben. Das Problem ist nur, der Keynes hat gesagt, dann haben wir alle materiellen Probleme gelöst, wir werden nur mehr 10 bis 15 Stunden pro Woche erwerbstätig sein müssen und den Rest für vernünftige Dinge verwenden. Was machen wir? Wir arbeiten 40 bis 50 Stunden pro Woche, der materielle Wohlstand wird sozusagen immer weiter ausgedehnt und wir beschränken uns nicht auf das, was wir eigentlich wollten oder tun sollten. Das war es schon. Zusammenfassend möchte ich so versuchen, das für die Diskussion noch einmal aufzubereiten. Wir haben auf der einen Seite erlebt in der jüngsten Krise, welche kurzfristig negativen Folgen fehlendes Wirtschaftswachstum haben kann, Arbeitsmarktkrise, Budgetdefizitkrise und so weiter. Wir haben langfristig die Herausforderung, dass wir uns Wirtschaftswachstum dieser Dimensionen, wie wir sie in den letzten 40 Jahren hatten, wahrscheinlich aus Gründen des Ressourcenverbrauchs und aus ökologischen Gründen generell nicht mehr leisten können. Wenn wir jetzt vor diesem Dilemma stehen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, um den Arbeitsmarkt sozusagen in Gang zu halten, um unsere Sozialausgaben und unsere Staatsausgaben finanzieren zu können, um den materiellen Lebensstandard zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite können wir die Wirtschaft nicht wachsen lassen, weil wir das ökologische Problem haben, dann müssen wir darüber nachdenken und einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, wie wir eine Entkoppelung erreichen können zwischen den Zielen der Wohlstandssteigerung und dem Wirtschaftswachstum. Und aus meiner Sicht geht es da um mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens, wir müssen über die Frage diskutieren, wie viel wir arbeiten wollen. Zweitens, wir müssen über die Frage diskutieren, wie wir unsere sozialen Dienstleistungen, die uns wichtig sind, vom Gesundheitssystem bis zum Bildungssystem oder sonst wohin, finanzieren, wenn nicht über Einkommen, die am Wirtschaftswachstum hängen. Drittens, wir müssen Verteilungsfragen des Wohlstandes viel intensiver diskutieren. Und viertens, wir müssen darüber nachdenken, wie wir sozusagen den Ressourcenverbrauch abkoppeln oder das Wirtschaftswachstum oder den materiellen Fortschritt abkoppeln können vom Ressourcenverbrauch. Das sind so viele Aufgaben, dass wenn wir heute einen Aufsatz schreiben würden, The Economic Possibilities for our Grandchildren, dass wir da ganz viele Themen hätten und hoffen, dass diese Themen in 80 Jahren dann so mit zutreffenden Prognosen gelöst sein werden, wie es John Maynard Keynes 1930 gelungen ist. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Matterbauer. Sie haben uns das jetzt sehr rasch und transparent dargelegt. Dennoch kann ich mir die Frage nicht verkneifen, warum hat sich Keynes zwar in der Prognose des Wachstums sozusagen ist er richtig gelegen und warum hat er sich verschätzt in dem, wie wir leben werden? Was sagt der Ökonom? Was haben wir sozusagen falsch gemacht? Das hängt ja auch mit Wachstum zusammen, dass man offensichtlich irgendwie falsch gewachsen ist.
Ja, ich könnte 20 Minuten antworten, fürchte ich. Nein, ich versuche es in 2 Minuten zu tun. Das eine ist, was er, glaube ich, zu wenig beachtet hat, es geht in Gesellschaften ganz, ganz viel und viel mehr, als wir uns das auch klar machen wollen, um relative Positionen. Der eine hat ein größeres Auto, ich brauche auch ein größeres. Der Standard fürs Haus ist, dass jetzt jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, es braucht jedenfalls jedes Kind ein eigenes Zimmer in allen Bevölkerungsgruppen. Und diese relativen Positionierungen spielen eine irrsinnige Rolle. Ja, der eine hat 100.000 am Sparbuch, Gott, das nicht, weil das ist ihr Bankgeheimnis, das weiß eh keiner, aber sozusagen irgendwas, was nach außen, Vermögen, das nach außen transportiert wird, braucht es der andere oder die andere auch. Das Relative spielt eine enorme Rolle. Das zweite ist, die Gesellschaften tun sich ganz, ganz schwer, Verteilungsdebatten zu führen. Wir wissen, dass sozusagen der Wohlstand zwar enorm gewachsen ist, aber die Verteilung auch immer ungleicher wird. Das heißt sozusagen, der Lebensstandard für die unteren und mittleren Einkommensgruppen, die es vielleicht notwendig haben, mehr materielle, bessere materielle Versorgung zu haben, wäre auch bei bestehenden BIP leicht machbar. Aber dann muss ich über Umverteilung diskutieren, Umverteilung von was Bestehenden. Und es ist immer leichter zu diskutieren über die Verteilung von etwas Wachsenden, als über die Umverteilung vom Bestand. Weil wenn ich den Bestand umverteile, dann muss irgendwer was hergeben, damit wer anderer mehr hat. Und das sind viel schwierigere Debatten. Da brauche ich viel bessere gesellschaftliche Mechanismen, wie ich solche Konflikte auftrage, als wenn ich immer nur über den Zuwachs sozusagen mich unterhalte. Das ist ein zentrales politisches Problem, scheint mir. Aber das Dritte ist schon, dass ich glaube, dass wir mehr darüber diskutieren müssen, was wir mit unserem Leben tun wollen. Sozusagen geht es immer darum, dass man möglichst viel arbeitet und dann am Bankkonto das irgendwie wächst oder was sind die Ziele des Lebens. Wir diskutieren zu wenig über solche philosophischen Fragen in der Öffentlichkeit, weil nur solche Debatten, die dann in der gesamten Gesellschaft geführt werden, ermöglichen es dann auch sozusagen Schlüsse zu ziehen für die Politik.
Ja. Aber ein großes Paradigma unserer Zeit ist ja, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut? So gesehen stimmt das nicht.
Ja, es ist immer die Frage.
Nicht alle, aber es ist eines. Nicht?
Es ist die Frage, wer die Wirtschaft ist. Da tue ich mich schon auch ein bisschen schwer, ja. Ich weiß, wer das plakatiert, den Spruch. Und die gleiche Organisation hat vor 30 Jahren plakatiert, wir sitzen alle im gleichen Boot, die Wirtschaft sind wir alle. Also, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Positionen, würde ich sagen. Also ich glaube schon sozusagen, man soll das Gesamte betrachten, das ist wichtig, man muss über Verteilung des Gesamten reden, aber Einkommensverteilungsfragen, über die mit solchen Parolen dann oft versucht wird, hinwegzuschwindeln, die sind von ganz zentraler Bedeutung. Noch einen Punkt, wenn Sie erlauben, das ist nur mehr halbe Minuten. Ich glaube, dass uns diese Krise schon auch gezeigt hat, dass es darum geht, die Frage zu stellen, welche Teile der Wirtschaft sollen wachsen und welche nicht. Also ich glaube, dass diese Krise gezeigt hat, und ich hoffe, ich errege damit auch Widerspruch, dass der Finanzsektor viel zu rasch gewachsen ist in den letzten 10 Jahren. Und dieser Sektor hat uns in diese Krise hineingeführt, und der Finanzsektor muss meiner Überzeugung nach eigentlich schrumpfen und nicht weiter wachsen. Es gibt wichtige Aufgaben, die der Finanzsektor erfüllt. Ja, wenn da ein privates Unternehmen investieren will, die FÖST, dann hat der Finanzsektor die Möglichkeit, Kredite bereitzustellen, das ist Fortschritt. Aber wenn der Finanzsektor nur mehr um Spekulation geht, und ich fürchte, das war in den letzten 10 Jahren der Fall. Also wenn Sie vor 3 Jahren in Ihre Hausbank gegangen sind und gesagt haben, ich möchte mir Eigentumswohnung kaufen und da brauche ich einen Kredit von 200.000, sind Sie herausgekommen mit einem Fremdwährungskredit, das heißt einer Spekulation auf Devisen, Devisenkurse, die sehr volatil sind, und mit einem Tilgungsträger, also einer Spekulation auf Aktienkursentwicklung. Also biedere Finanzgeschäfte wurden von den Banken in Spekulation übertragen und das hat uns massiv in diese Krise geführt. Deshalb meine Überzeugung, dieser spekulative Teil muss schrumpfen und andere Teile müssen wachsen. Ich denke primär an soziale Dienstleistungen, Verbesserungen im Bildungssystem, Verbesserung des Pflegesystems. Das kann von mir aus alles rasch wachsen. Das erhöht den Wohlstand deutlich. Also ich betone es noch einmal, wir brauchen eine Debatte sozusagen über diese Frage, was wachsen soll. Und ich habe hoffentlich bei allen 4 Punkten jetzt erwähnt, wir brauchen eine Debatte darüber. Weil ich glaube, dass sozusagen Fragen, wohin wir uns entwickeln sollen, alle diese Dinge, die besprochen wurden, mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen. Und das heute Abend ist ja ein schöner Beginn, ich stelle mir sowas unter einer öffentlichen Debatte vor, die wir mehr führen müssen.
Darum steigen wir auch gleich hinein. Bitte sehr. 1, 2. Bitte, wir erwarten das Mikro. Der Herr vorne und der Herr, bitte.
Genau diese sozialen Dinge, die eigentlich wachsen sollten, die schrumpfen ja derzeit, indem sie vom Staat durch die Sparpakete geschröpft werden. Ich sehe da einen Widerspruch. Wie sehen Sie das?
Antworte ich immer
ja,
gleich.
Bitte. Ja, bitte, Sie können gleich antworten.
Also wir erleben das in ganz vielen europäischen Ländern, dass aufgrund der Krise eben das Budgetdefizit so stark gestiegen ist oder die Staatsschulden und jetzt massive Kürzungsprogramme unterwegs sind. In Österreich, um ehrlich zu sein, sehr kleine Pakete im internationalen Vergleich. Wir brauchen es auch nicht, weil unsere Budgetsituation viel besser ist. Aber in vielen Ländern, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Großbritannien, wird der öffentliche Sektor massiv geschrumpft. Und wo spart man? Naja, bei den Sozialtransfers und bei sozialen Dienstleistungen. Und das ist wirklich sozusagen Rückschritt, gesellschaftlicher Rückschritt. Also wenn jetzt das Bildungssystem verkleinert wird in seinen Kosten, werden wir das langfristig auch wirtschaftlich negativ spüren. Wenn der öffentliche Sektor nicht in der Lage ist, ein Pflegesystem den älteren Menschen zur Verfügung zu stellen, werden die Unterschiede, die sozialen Unterschiede zwischen den Reichen, die sich das auch privat leisten können, und den Armen, die dann siechen und im Krankenhaus sterben, wachsen. Das heißt sozusagen, das ist wirklich gesellschaftlicher Rückschritt. In Österreich erleben wir das, glaube ich, ganz eingeschränkt. Ich glaube, dass wir die Budgetkonsolidierung halbwegs gut hinkriegen. Allerdings in den Bundesländern haben wir da und dort Kürzungen bei sozialen Dienstleistungen, in der Steiermark im Pflegebereich, in Oberösterreich bei den psychosozialen Diensten, wenn ich es recht verstanden habe. Das ist sicher der falsche Ort, um zu sparen. Ganz sicher. Aus vielen Gründen. Nicht nur aus Gründen der sozialen Versorgung, sondern übrigens auch aus Gründen der Beschäftigung. Wenn ich 1 Milliarde spare bei öffentlichen Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung, was auch immer, kostet mich das zwischen, mich als Volkswirtschaft, zwischen 18.000 und 25.000 Jobs. Würde ich zum Beispiel 1 Milliarde fürs Budget hereinbringen, indem, weiß ich nicht, die Lohn- und Einkommensteuer erhöht wird, kostet das auch Jobs, weil höhere Steuern bedeuten weniger Einkommen, weniger Konsumnachfrage, aber 1 Milliarde höhere Lohn- und Einkommensteuer kostet ungefähr 2.000 bis 5.000 Jobs, also ein Siebtel oder ein Sechstel. 1 Milliarde höhere Vermögenssteuern kostet praktisch keine Jobs. Es ist ganz relevant, wie wird gespart im Öffentlichen oder wie wird das Budget konsolidiert, auf welche Art und Weise. Das ist eine höchst relevante Frage in Bezug auf die soziale Situation und die Beschäftigungssituation.
Bitte, lass zuerst Herrn Emin.
Ich möchte gern 2 Punkte näher beleuchten. Das eine ist, brauchen wir überhaupt Wachstum auf lange Sicht oder was macht Wachstum auf lange Sicht? Sie haben gesagt, wenn wir kein Wachstum haben, gibt es mehr Arbeitslose und gibt es Probleme im Volkseinkommen. Aber jetzt weiß jeder, wenn wir ein Wachstum von x Prozent haben, nehmen wir 5% pro Jahr, dann wird die Wirtschaft sich circa in 15 Jahren verdoppeln, in 30 Jahren vervierfachen, in 45 Jahren verachtfachen und so weiter. Und schon der Club of Rome hat, glaube ich, Anfang der 70er Jahre irgendwann von den Grenzen des Wachstums gesprochen. Von dem haben Sie jetzt überhaupt nicht gesprochen. Und Sie als Volkswirt und alle anderen, die ein bisschen Mathematik in der Schule gehabt haben, wissen, ein Wachstum um x Prozent ist ein exponentielles Wachstum und das kann auf lange Sicht, auf ein paar Jahrhunderte nicht gut gehen. Weil eine Exponentialkurve ist etwas verdammt Steiles. Und das wird zwar jetzt zum Teil geleugnet von so Leuten wie Rudi Anschober, die dann sagen, was sie betont haben, wenn wir 5% Wirtschaftswachstum haben, brauchen wir nur mehr meinetwegen 2 oder 3% Primärenergiewachstum oder Stromwachstum, aber auch eine Exponentialkurve mit 3% ist noch eine Exponentialkurve. Das heißt, das wird uns auch nicht retten. Und ich würde sagen, wir müssen einmal die Tatsache begreifen, dass Wachstum nicht Gott gegeben ist und sein muss. Früher hat es zum Beispiel Indianerstämme gegeben, wenn die 100 Mitglieder im Stamm gehabt haben, dann haben sie jedes Jahr nur x Büffel geschossen und haben sie eine gewisse Menge an Feldarbeit gehabt. Die brauchten kein Wachstum und haben auch alle Mitglieder des Stammes ernährt. Also die These, wir brauchen x Prozent Wachstum, sonst ist alles kaputt, die funktioniert vielleicht oder muss in unserem komplexen System so sein, aber sie wird uns auf lange Zeit umbringen. Und das müssen wir auch klar und deutlich sagen, glaube ich.
Ja, also die exponentielle Funktion generell wird mich noch nicht erschrecken. Ich glaube, man muss diese Frage immer konkret machen. Also was sind die Grenzen des Wachstums? Eine Grenze des Wachstums sehe ich, wie ich dargestellt habe, sozusagen im Ressourcenverbrauch. Also wir wissen, dass wir sozusagen bei Erdöl oder vielen anderen nicht erneuerbaren Ressourcen, ja, das ist eben nicht erneuerbar, ist begrenzt sozusagen. Also dort haben wir ein Problem des langfristigen Wachstums oder natürlich auch ein Problem, sagen wir, das sich aus dem CO2-Ausstoß ergibt mit allen Folgeeffekten, Klimaerwärmung und alle diese Dinge. Das heißt, da müssen wir, aber das ist eine konkrete Frage, ja, wie, also konkret ist auch ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht wissen, wie viel Erdöl wirklich noch da ist, aber irgendwann ist sozusagen zu Ende. Jetzt glaube ich einfach, dass man unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Interessen sozusagen versuchen muss, in Einklang zu bringen. Ich denke schon, dass uns das Wirtschaftswachstum in den letzten 200 Jahren irrsinnig viel an Fortschritt gebracht hat. Also sozusagen, wie die Menschen in London vor 200 Jahren gelebt haben, war eigentlich einfach schrecklich. Ja? Und wir haben heute, ist es gelungen, in den industrialisierten Volkswirtschaften einen Wohlstand zu erleben, der das, einen Wohlstand zu schaffen, der das Leben einfach extrem angenehm macht und auch für die mittleren und unteren Einkommensgruppen eine enorme Verbesserung des Lebensstandards mit sich gebracht hat. Und das müssen wir einfach gegenüber, diese Dinge müssen wir gegeneinander abwägen, ist meine Position.
Wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, jetzt, Sie haben zwar die Ökologie erwähnt, aber in welchen Feldern sozusagen Wachstum auch Sinn macht. Also, wenn man zum Beispiel, kürzlich habe ich den Josef Penninger gehört, mit den Forschungen, die er macht, da ist ja ein enormes Wachstumspotenzial sozusagen in der Entwicklung von Medikamenten, die einfach viel besser auf Krankheiten reagieren können als bisher, weil man einfach wesentlich mehr weiß über die Genetik. Das ist ja ein Fortschritt, den man durchaus, und ein Wachstum, das man durchaus begrüßen kann. Oder wenn man denkt, wie grob manche Technologien noch sind, also was ich nehme an, ein Flugzeug kann nur mit Erdöl sozusagen fliegen, ja. Also da ist eben noch unglaublich viel, was verbesserbar ist, weil wir technisch noch relativ simpel gestrickt sind. Also kann man vermutlich nicht einfach sagen, Wachstum ist als globales Ding oder als Gesamtbegriff gut oder schlecht, sondern man muss sehr genau hinschauen, oder? So hätte ich das jetzt aber, ja. Also sonst kommen wir so in die, mit den Kurven.
Also ich würde das aufnehmen wollen und sagen wollen, es gibt natürlich weltweit sehr viele Bevölkerungsgruppen, denen man sozusagen eine Erhöhung des materiellen Wohlstandes nicht vorenthalten kann. Wo man sagen muss, die sollen sozusagen auch materiell mehr wachsen.
Ja, in Wirklichkeit sind es 80% der Weltbevölkerung.
Gibt's aber auch in Österreich. Also wir haben in Österreich ungefähr 1 Million Personen, die armutsgefährdet sind, was sozusagen konkret definiert werden kann. Also die können sich nicht leisten, einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren oder wenn der Kühlschrank kaputt wird, können sie ihn nicht unmittelbar ersetzen. Dort soll sozusagen der materielle Wohlstand auch wachsen, unbedingt. Das heißt aber, dass wir sozusagen viel mehr eben über Verteilung diskutieren müssen, sagen müssen, bei wem sollen die Einkommen wachsen, bei wem nicht. Welche Teile der Wirtschaft sollen wachsen, Forschung, soziale Dienstleistungen, was auch immer. Und ich möchte ein bisschen davor warnen, ich meine, ich neige als Wissenschaftler auch sehr stark dazu zu sagen, der technologische Fortschritt wird die Probleme lösen. Das ist zum Teil auch der Fall. Ja, es gibt dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, dass es irgendwelche Untersuchungen gibt vor der industriellen Revolution, dass eben England sozusagen, wenn es weiter wachsen würde und den Verkehr erhöhen würde mit Pferdekutschen, irgendwann im Pferdemist, in den Rossäpfeln sozusagen versinkt. Naja, das ist nicht passiert, weil es technologischen Fortschritt gegeben hat und man ist dann irgendwie anders vorangekommen. Man brauchte nicht mehr die Pferde. Also der technologische Fortschritt bringt schon sehr viel, aber der alleine kann die Probleme nicht lösen. Der technologische Fortschritt wird nämlich nicht entscheiden können, welche Teile der Wirtschaft wachsen und welche nicht. Es sind politische Entscheidungen, Entscheidungen der Menschen sozusagen, und die müssen das führen. Das heißt, ich würde sehr stark darauf setzen, auf diese politischen Bestimmungen, wohin soll es gehen. Der technologische Fortschritt kann ein ganz wichtiges Hilfsinstrument für das Ganze sein.
Mhm. Bitte.
Ja, wir haben gehört, die Problematik in Österreich ist nicht so tragisch. Wir wachsen und es geht uns gut und es geht uns immer besser. Wie schaut es aber jetzt wirklich aus so in Indien? Wie schaut es aus in China? Was wird da auf uns zukommen? Und als Österreicher kann man eigentlich immer sagen, wir sind nicht in der Lage, irgendetwas zu beeinflussen. Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer, aber da müssen wir warten, bis das Europa ja sagt und da müssen wir warten, bis das Amerika ja sagt und da geschieht nichts. Also ich glaube, das Wachstum ist für uns sehr wichtig und gut. Die Gewerkschaften sind ja so unbedingt dafür, dass gewachsen wird, weil sonst geht alles irgendwo nach unten. Und ich bin aber der Meinung, es kann nicht so, wie wir gehört haben, exponentiell weiter wachsen, sondern man muss irgendwo mehr schauen auf Gerechtigkeit und auf eine vernünftige Verteilung. Und da, glaube ich, haben wir einige Hinweise gehört. Aber gerade die Finanztransaktionssteuer und wie es das ausschaut in Indien und China, das würde mich noch interessieren.
große Themen. Zum einen würde, glaube ich, für diese Länder Indien und China zutreffen, was ich vorher gesagt habe, dort ist der Bedarf an höherem materiellen Wohlstand hoch, weil das Einkommensniveau extrem niedrig ist in Relation zu Europa. Und die chinesischen Bauern würden sozusagen, wenn sie so wachsen würden wie wir in den letzten 100 Jahren, enorme Zuwächse im Wohlstand haben. Das ist ohne Zweifel. Das Zweite ist, wenn die Chinesen so sozusagen die gleiche technologische Ausstattung wie wir hätten, zum Beispiel den gleichen Verbrauch an Individualverkehr, ja, dann weiß man, dass das ökologisch in eine Katastrophe führen würde, klarerweise. Dort spielt der technische Fortschritt dann eine große Rolle. Da kann man nur hoffen, dass sozusagen neue Technologien hineinkommen. Und auch dort spielt die Verteilung eine enorme Rolle. Also gerade in diesen rasch wachsenden asiatischen Volkswirtschaften ist die Zunahme der Ungleichheit in der Verteilung noch größer als in den entwickelten europäischen Industrieländern. Also auch dort ist die Verteilungsfrage sozusagen von höchster Relevanz. Obwohl man natürlich immer sagen kann, wenn man reicher ist, wenn der Wohlstand höher ist, müsste es sich eigentlich leichter über Verteilung reden lassen, als wenn der Wohlstand niedrig ist, wenn ich wenig insgesamt zu verteilen habe. Denn bei uns, auf unserem Wohlstandsniveau, müssten wir, also ich bin ein besser Verdiener, kein Reicher mangels großem Besitz, also reich wird man ja nur, wenn man Vermögen besitzt, aber sozusagen obere Mittelschicht mit relativ hohen Einkommen, dort würde ich sagen, ist die Frage sozusagen, ich brauche keinen Einkommenszuwachs mehr, um meinen materiellen Wohlstand zu erhöhen, ich werde deshalb nicht mehr verbrauchen. Und das bringt mich zur Frage der Gewerkschaften. Es ist so, dass die Gewerkschaften in Österreich seit 30 Jahren primär auf Reallohnerhöhungen ausgerichtet sind, allerdings immer weniger Reallohnerhöhungen sozusagen hereinbringen, mangels Verhandlungsmacht, auch aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, und es wachsen die Nicht-Lohneinkommen viel rascher als die Lohneinkommen. Aber warum ich die 30 Jahre erwähnt habe, noch Anfang der 70er Jahre haben die Gewerkschaften in viel stärkerem Ausmaß als heute gesagt, der Produktivitätsfortschritt, den wir erzielen mit unserer Arbeitskraft, den können wir verwenden, entweder für Einkommenszuwächse oder für Verkürzung der Arbeitszeit. Und über das diskutieren wir heute viel zu wenig. Also Wohlstand steigt auch dadurch, dass ich das gleiche Einkommen habe, aber sagen wir, eine Woche pro Jahr weniger dafür arbeiten muss. Eine Woche pro Jahr weniger arbeiten ist übrigens gleich viel wie ein Realeinkommenszuwachs von 2%. Und diese Dinge müssen wir stärker diskutieren. Mir ist es klar, dass jemand, der sagen wir 1.300 Euro verdient, dass man von dem schwer verlangen kann, wenn er schon dringend darauf wartet, dass er 2% dazu bekommt, weil er schon weiß, was er mit dem Geld tut oder sie mit dem Geld tut, dem wird man nicht sagen können, du kriegst stattdessen eine Urlaubswoche. Aber anderen, die sozusagen höheres Einkommen haben, für die ist das vielleicht durchaus relevant und in den Umfragen kommt es immer wieder heraus. Die Leute wollen weniger Überstunden und weniger bezahlt arbeiten.
Aber kann man über dieses Thema weniger arbeiten reden, ohne das Thema Stakeholder?
Das ist schon eine relevante Frage, weil sozusagen auch das eine Verteilungsfrage ist. Also ich nehme an, Stakeholder haben Sie jetzt auf das Unternehmen bezogen. Wer hat welche Ansprüche sozusagen auf den gesamten Unternehmen?
In Realita erleben ja viele Arbeitnehmer, dass sie immer noch mehr arbeiten müssen zum selben Lohn, damit die Unternehmensgewinne entsprechend groß sind, die dann als Rendite an Kapitalgeber ausgezahlt werden.
Ja, ich bin froh, dass Sie den letzten Halbsatz auch dazu gesagt haben, weil wenn man sich die Daten anschaut, ist es nicht so, dass sozusagen die Lohneinkommen sind kaum gewachsen, haben am Fortschritt sozusagen, am Volkseinkommensfortschritt wenig beigetragen. Es ist aber nicht so, dass stattdessen die Gewinne der Unternehmen so stark gewachsen werden, sondern was wirklich gestiegen sind die Vermögenseinkommen. Also die Unternehmensgewinne haben sich zwar erhöht, aber was ist mit ihnen passiert? Sie sind in Vermögenseinkommen transferiert worden, zum Beispiel Dividendenausschüttungen. Bei den österreichischen Industriebetrieben hatten wir in den 80er Jahren noch 2% des Betriebsgewinns an Dividendenauszahlungen, heute 10%. Das heißt sozusagen, die Vermögenden haben einen immer höheren Anteil. Finanzvermögen, Immobilienvermögen, das sind die rasch wachsenden Einkommen. Und warum ist das so relevant? Weil das auch enorm die Einkommensverteilung prägt. dadurch, dass das Vermögen so konzentriert ist. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, beim Finanzvermögen, die obersten 3.500 Haushalte haben gleich viel wie die unteren 1,75 Millionen. Wenn jetzt die Vermögenseinkommen immer rascher wachsen als die Arbeitseinkommen oder Leistungseinkommen auch aus selbstständiger Arbeit, bedeutet das natürlich, dass ich eine enorme Zunahme der Konzentration der Einkommensverteilung habe. Und das ist ein ganz zentrales Problem, vor dem wir stehen, aber das wir öffentlich kaum debattieren dürfen. Also wenn Sie über Vermögenssteuern, ich habe das selber mehrfach erwähnt, in der Öffentlichkeit debattieren, Sie haben nie so starke Konflikte wie über das Thema und die Konflikte werden mit ziemlicher Härte ausgetragen. Also ich kann Ihnen garantieren, wenn ich in der Öffentlichkeit was sage, dass wir ein paar Milliarden aus Vermögenssteuern holen soll, dann erlebt mein Institut Subventionskürzungen.
Bitte.
Ja, ich habe zwei Fragen eigentlich. Erste Frage, warum wird wirklich diese Arbeitszeit so tabuisiert? Wir sind runtergekommen von 48 Stunden, 46 Stunden, 42 Stunden, 40, 38, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen Urlaub und die letzten 5, 6 Jahre ist Pause. Meine provokante Frage ist, was würde passieren, wenn wir sagen, Arbeitszeitreduktion bei gleichem Lohnausbau, das heißt refinanziert aufgrund des Produktivitätsfortschritts, maximal 30 Stunden, Ende der Durchsage. Mehr darf nicht gearbeitet werden. Was würde hier passieren? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, Sie stellen im Raum, also dass eigentlich der Staat nicht sparen kann. Und hier stellt sich aber für mich schon die Frage, stimmt das eigentlich? Zu was brauchen wir zum Beispiel einen Bundesrat? Zu was brauchen wir neuen Landesverwaltungen, 27 Krankenkassen und. Also meiner Meinung nach wäre da noch ein riesiges Sparpotenzial da, dass man nicht unbedingt immer mit neuen Steuern covern muss, sondern einfach durch Einsparungen reinbringen könnte.
Ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage. Zuerst bei beiden versuche ich knapp zu sein, weil beides sind große Themen. Ich wollte nicht so verstanden werden, dass man bei den Staatsausgaben nichts sparen kann. Ich würde vielleicht mich weniger stark auf die Verwaltungsreform konzentrieren wollen. Aus meiner Sicht ist das ein Papiertiger, der jeden Tag durch alle Zeitungen gejagt wird und sozusagen dann wieder hinten hinaus. Es ist schon wichtig, dass man Verwaltungsreform macht. Der öffentliche Sektor soll immer möglichst effizient sein, denn die Bürgerinnen und Bürger sind nur dann bereit, ihn zu finanzieren, wenn sie das Gefühl haben, da wird nichts verschwendet. Aber die Riesenbeträge sind dort nicht drinnen im Verwaltungsbereich. Den Bundesrat einsparen, ich habe nichts dagegen sozusagen, aber das bringt ein paar Millionen. Ja. Wo ich glaube, dass bei den Staatsausgaben relativ viel drin ist, ist bei vielen Förderungen, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Also wenn sozusagen der Bund Pendlerförderungen sagt so bewusst was Kontroversielles und die Länder dann noch einmal oder bei der ganzen Vorsorge, bei der ganzen privaten Pensionsvorsorge, die aus meiner Sicht, verzeihen Sie, hinausgeschmissenes Geld ist. Wir finanzieren mit sehr großen öffentlichen Steuervorteilen die privaten Pensionen von der Besserverdiener. Weil das ist enorm konzentriert, wer sich wirklich, damit meine ich nicht die Studentin, die 5 Euro im Monat spart, ja, auf private Pensionsvorsorge, sondern dort, wo es wirklich große private Pensionsvorsorge gibt, ist im oberen Einkommensbereich, das subventionieren wir enorm. In diesen Bereichen kann man durchaus drüber nachdenken und auf der Ausgabenseite gibt es da genügend Einsparungen. Über Personalstand im öffentlichen Sektor werden Sie das Budget nicht konsolidieren können. Der Staat hat Personalkosten von 27 Milliarden Euro pro Jahr. Der Konsolidierungsbedarf in Österreich sind bis 2014 ungefähr 6 Milliarden Euro. Also Sie müssten die Personalausgaben um ein Fünftel kürzen, um das hereinzukriegen, nur aus diesem Titel. Das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Ja. Ich bin überall sozusagen für Verbesserungen
der Verwaltung. Aber das ist der Wert, ist ja nicht nur der Kopf des Beamten, der hier fehlt, sondern einfach neuen Bauordnungen heißt, neuere verschiedene Treppen bauen und verschiedene Treppenhöhen und was da teilweise noch alles. Also ich meine, es ist nicht nur der Kopf des Beamten, sondern es geht ja weiter, also der Folgewirkung. Ja.
Alles soll gemacht werden, was man an Verwaltungseffizienzverbesserungen machen kann. Ich persönlich ich möchte es noch stärker formulieren vielleicht. Und am Beispiel Gesundheitssystem. Ich bin dafür für die großen Gesundheitsreformen. Wir wissen, dass wir zu viele Spitalsbetten haben. Und in der Zeitung steht dann 2 Milliarden Euro sind einsparbar. Ja, und wir sollen das auch tun. Aber nur, weil wir die 2 Milliarden ganz, ganz dringend brauchen für den Ausbau des Pflegesystems. Was ich damit meine, ja, wir müssen effizienter werden im Staatssektor, weil der Staat neue Aufgaben bekommt. Und wir brauchen dringend ein öffentliches Pflegesystem, um soziale Unterschiede im Alter zu verhindern. Und das können wir schaffen, indem wir die Spitäler effizienter machen. In diese Richtung würde ich gern führen. Arbeitszeitverkürzung noch kurz. Wir haben eigentlich, also die 40-Stunden-Woche ist 1975 gekommen und die letzte Urlaubswoche 1985. Seitdem haben wir keine Arbeitszeitverkürzung mehr, mit einer Ausnahme des Pensionsantrittsalters. Das durchschnittliche ist von 61 also auf 58 Jahre gesunken. Andere Länder haben sehr viel mehr gemacht in der Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitverkürzung bringt auch relativ viel. Aha, jetzt muss ich da kurz auf den Präsentationsmodus, sehe ich da gar nicht. Ah, da, Entschuldigung, dass ich da, aber ich habe da eine Folie dazu, wenn ich es schon mit habe, würde ich es gern sagen. Sie haben gesagt, 30-Stunden-Woche einführen, was bringt das? Okay. Das ist übersprungen. Da. Das wäre sozusagen die Hälfte davon. Also Sie müssten jetzt alles mal 30-Stunden-Woche würde bedeuten, dass die Arbeitszeit um 20% reduziert werden müsste. Bringt ungefähr 250.000 zusätzlich Beschäftigte und ungefähr 160.000 Arbeitslose weniger. Also Arbeitszeitverkürzungen haben immer starke Beschäftigungseffekte. Die Frage des Lohnausgleichs ist gar nicht so relevant für diese Frage. Arbeitszeitverkürzung ist sinnvoll und das merkt man zum Beispiel auch an den Erfahrungen, die wir 2009 hatten. Wie ist es in vielen Industriebetrieben gelungen, größere Kündigungen zu vermeiden über Kurzarbeit. In dieser Phase hat man gezeigt, wie Arbeitszeitverkürzung Beschäftigung sichern kann. Aber es müsste jetzt mehr in diese Richtung gehen, wie kann Arbeitszeitverkürzung Freiräume für die Menschen eröffnen? Das sollte eigentlich das Leben sein, die Debatte sein. Wie kann Arbeitszeitverkürzung die Lebensbedingungen der Arbeitenden in einer Marktwirtschaft oder in einer kapitalistischen Wirtschaft verbessern? Das Ziel des Lebens kann ja nicht sein, sozusagen ein immer höheres Einkommen nominell zu erreichen, sondern das Ziel des Lebens ist to live wisely, agreeably and well, wie es der Herr Keynes gesagt hat. Und das hat sehr viel mit Freizeit und sozusagen anderen nicht materiellen Zielen des Lebens zu tun. Und darüber muss die Debatte geführt werden. Man kann nicht den Gewerkschaftsspitzen sagen, ihr kümmert euch nicht mehr um Arbeitszeitverkürzung, wenn nicht die Gesellschaft darüber diskutiert, was wir vom Leben wollen. Das wäre sozusagen meine Antwort. Ja.
Okay. Sie haben zuerst angesprochen, dass der finanzielle Sektor mit der Bilanzierung sehr problematisch ist, weil das ein Hauptgrund ist, warum wir in die Wirtschaftskrise hineingeschlittert sind. Meine Frage ist, mehr zu. Jetzt gibt es die Menschen, gibt es ja noch immer da, die noch immer spekulieren, die nur versuchen, mehr Geld herauszuschröpfen. Jetzt gibt es die Gerüchte, ja, wir steuern auf die nächste Blase zu, die wieder platzen wird. Und da stellt sich mir wieder die Frage, okay, wenn jetzt wieder mal sowas passieren sollte, was ich nicht hoffe, wird das Vertrauen ins Geld von den Menschen immer weniger werden. Die Leute, das Geld lebt ja davon, dass die Leute jetzt Vertrauen ins Geld geben. Dass sie sagen, okay, mit dem kann ich jetzt was kaufen. Wenn das nicht mehr da ist, wenn die Leute jetzt sagen, hey, mich interessiert es nicht mehr, ich arbeite nur mehr 20 Stunden, verdiene nur meine 1.000 Euro, setze meinen Lebensstandard einfach runter. Selbst, ich weiß nicht, das ist einfach so eine Frage, die man stellt, wo man denkt, okay, es laufen Gerüchte um und um, was macht man dann? Verlieren die Leute das Geld, das Vertrauen ins Geld, oder wird das eh so weitergehen, dass man sagt, okay, na, es passt schon, es wird irgendwie so laufen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich möchte es zweiteilen, die Antwort. Das eine ist sozusagen Vertrauen ins Geld, wenn ich das so in Richtung Kaufkraft sozusagen interpretiere. Glaube ich noch, dass das Geld sozusagen mir materielle Dinge kaufen kann? Dann glaube ich, hat man sozusagen auf der Metaebene diese Hyperinflationsängste. Die Leute haben Angst, dass irgendwie die große Inflation kommt. Die große Inflation wird aber nicht kommen und deshalb glaube ich auch nicht, aus verschiedenen Gründen, in der Diskussion kann ich dann nur weiter darauf eingehen, aber wir werden keine sehr große Inflationsrate erleben, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Und deshalb wird diese Debatte nicht kommen. Aber die Debatte, die schon kommt, ist sozusagen, wir werden in immer neue Finanzkrisen hineinkommen, wenn wir nicht den Finanzsektor stärker und besser regulieren. Also das ist eine wichtige politische Debatte. Gelingt den Finanzsektor, der uns in die letzte Krise hineingetrieben hat, stärker wieder unter Kontrolle zu bringen, um eine nächste solche Krise zu vermeiden. Und da ist der Fortschritt nicht sehr groß. Das
wer kann das schaffen? Wer hat da die Macht?
Ja, was wären die entscheidenden Größen? Also im Wesentlichen gibt es drei, würde ich sagen. Das eine ist stärkere Regulierung des Finanzsektors. Also was erlaubt man den Banken, den Hedgefonds, was auch immer. Gesetzliche Regulierung.
Ja? Regulierung machen.
Das müssen die auf europäischer Ebene oder internationaler Ebene die Regierungen machen. Dort ist ein bisschen was passiert, aber nicht sehr viel. Das zweite ist die Debatte, wo ein bisschen mehr passiert ist und wo wir jetzt eine öffentliche Debatte haben. Wie viel Eigenkapital müssen die Banken halten? Das ist unter Basel III läuft es. Und der Herr Dreichel hat sich gerade vor zwei Wochen ziemlich echauffiert über die Politiker, die höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken stellen. Das ist ein sehr sinnvoller Bereich. Also die Überlegung ist die, die Banken müssen mehr Eigenkapital halten für alle Kredite, die sie vergeben, was auch immer. Und das wird dazu führen, dass sie weniger sozusagen an spekulativen Aktivitäten setzen können. Sehr sinnvoll, passiert ein bisschen was, wahrscheinlich nicht ausreichend. Das dritte ist aber, meiner Überzeugung nach, muss der Finanzsektor insgesamt kleiner werden. Und da kann der Staat nur eingreifen, wenn er den Finanzsektor stärker besteuert. Also das beginnt bei der Finanztransaktionssteuer, wo besteuert werden würden alle Finanzaktivitäten, ob Sie eine Aktie kaufen, ob Sie eine fremde Währung kaufen, ob Sie irgendwo was in einen internationalen Fonds anlegen, was auch immer. Alle diese Transaktionen würden mit einem kleinen Steuersatz besteuert werden. Man spricht zwischen 0,05% an Transaktionssteuern. Wie eine Mehrwertsteuer. Wenn Sie einen Liter Milch kaufen, sind 10% Mehrwertsteuer drauf. Und auf die Aktie, die Sie erwerben, werden dann 0,05% Mehrwertsteuer drauf. Das wäre sozusagen die eine Besteuerungsmöglichkeit. Das zweite sind diese Bankenabgaben, die sehr umstritten sind, wo Österreich eine eingeführt hat mit einem Aufkommen von 500 Millionen. Auch das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil auch das bedeutet, dass der Finanzsektor langsamer wachsen kann. Und das Dritte aus meiner Sicht, das ist in der Öffentlichkeit unpopulär, Spitzensteuern auf Spitzeneinkommen. Also wir haben absurd hohe Einkommen, vor allem im Bankbereich. Da lesen Sie in den USA, irgendwer hat 1 Milliarde Dollar am Bonus bekommen. Aber selbst in Österreich gibt es Millionengehälter sozusagen. In Österreich verdienen ungefähr 5.000 Leute mehr als der Bundespräsident, 23.000 Euro brutto. Und diese 5.000 Leute sind zu einem erheblichen Teil im Finanzsektor angesiedelt. Und dort stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wie kann ich das weniger attraktiv machen? Ich kann den Banken nicht verbieten, dass sie ihren Managern 3 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Aber das Parlament kann beschließen, dass man darauf ziemlich hohe Steuern zahlt.
Gut, wir haben jetzt 4, 5, 6 Wortmeldungen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zügig vorankommen. 7. Na, du bist eh. Okay, du fangst an.
Ja, gut, passt. Sie haben es schon mehrfach erwähnt, dass ganz vieles sozusagen eine Wertediskussion wäre oder eben eine Debatte zu führen sei. Und ich habe letztens ein sehr spannendes Interview mit dem Technikphilosophen Erhard Böhme gesehen, der gemeint hat, dass die Dinge, die wir tun, zu betrachten wären unter dem Aspekt, ist die Technik, die wir benutzen, für ein Bedürfnis oder ist es eine Technik für eine Begierde? Ja? Und er hat es so erklärt, dass Bedürfnis etwas ist, wo wir ein Gefühl dafür haben, sind wir satt, haben wir keinen Durst, sind wir jetzt zufrieden? Also es würde auch reingehen bis in Kunst oder Kultur, wo dann Zufriedenheit sich einstellen kann. Und er meint, dass ganz viel von dem Geschäft, was heute Dienstleistung heißt, eben etwas bedient, was eine Begierde ist, also etwas, wo es immer 5% mehr gibt. Mein Auto kann immer noch 10 km/h schneller werden, theoretisch, fahren kann es eh nicht so schnell, es kann noch größer werden, mein Haus kann größer werden. Also das sind so Dinge, wo wir keine Sensorien haben, wann wir genug haben. Und er hat eben gemeint, dass ein großes Problem sozusagen unserer prinzipiellen Wirtschaftsformen ist, dass wir viel zu stark Technologien forcieren, Produkte verkaufen, die auf Begierde aufbauen und nicht auf Bedürfnissen. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich denke, dass viel von der Wertedebatte sich eben da schon festmacht. Wollen wir ein Bedürfnis befriedigen oder gehen wir unseren Begierden nach im Endeffekt?
Ja, das ist mir sympathisch, aber ich hätte den Eindruck, dass auch die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Begierden Ergebnis einer gesellschaftlichen Debatte sein muss. Also das ist nicht so einfach zu unterscheiden. Für den einen ist das vielleicht ein Bedürfnis, für den anderen eine Begierde, hängt auch von der Ausgangssituation ab. Wir brauchen auch darüber sozusagen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Da muss man sich aber trauen zu sagen, sozusagen auch politisch zu formulieren, wohin will die Gesellschaft. Also wir bräuchten mehr politische Debatte, vielleicht auch Politikerinnen und Politiker, die Positionen formulieren und sagen, ich will, dass in 10 Jahren, ich weiß nicht, die Armut halbiert wird oder jede Familie, die es braucht, einen Kindergartenplatz hat oder 5-mal so viele Pflegeplätze da sind, irgendwas, sozusagen konkrete Ziele, die dann sozusagen, die hinter denen eigentlich Bedürfnisse stehen, aber die müssen erst über gesellschaftliche Debatten formuliert werden und das gilt zu fördern.
Darf ich vielleicht ganz kurz, man könnte vielleicht auch sagen, wie viel individuelle Bedürfnisbefriedigung und wie viel Gemeinwohl braucht es, damit das zusammenpasst, die Wünsche, die ökonomisch umgesetzt werden, oder so in diese Richtung? Müssten wir eine Gemeinwohldebatte sozusagen auch führen und nicht nur die Frage, was verdiene ich individuell?
Ja, immer wenn man über Gesellschaft redet oder über Politik, soll es eigentlich sozusagen um das Interesse, um das gemeinsame Interesse, um das Gesamtinteresse gehen. Und deshalb finde ich es auch so problematisch, sozusagen die immer geringere Beteiligung an politischen Auseinandersetzungen, das Desinteresse dran, sozusagen der Rückzug nach Krewinkel, ich kümmere mich um meine eigenen Sachen und was da draußen passiert, gebe mich nichts an. Das sind eigentlich die gesellschaftlichen Probleme, denn das führt dazu, dass wir nicht mehr sozusagen darüber reden, wohin die Gesellschaft gehen soll, welche Bedürfnisse befriedigt werden sollen, welche nicht, was wir produzieren wollen, was nicht. Das sind doch Debatten, die muss man sozusagen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene führen und nicht individuell.
Bitte sehr. Mir gefällt jetzt den Schwenk, den die Diskussion einnimmt. Sie haben vorher schon erwähnt, dass ein Großteil der wirtschaftlichen Leistungen gar nicht bewertet wird und gar nicht von BIP umfasst wird. Also ich denke jetzt einmal an die Nichterwerbsarbeit und möchte jetzt den Gedankengang einbringen, ob es nicht da jetzt zu einer Wertediskussion kommen muss, diese Nichterwerbsarbeit einmal ganz klar zu bewerten. Ich verstehe ja auch nicht ganz, wer definiert, dass ein Arzt das Doppelte, Dreifache von einer Krankenschwester verdient. Freilich, es ist gewachsen. Ich verstehe auch nicht die horrenden Einkommen des Finanzsektors. Und ich denke, es geht auch nicht darum, jetzt die eine Berufsgruppe gegen die andere auszuspielen, sondern es geht um eine neue Bewertung dessen, was unsere Gesellschaft leistet. Und ein Arbeitsloser ist nicht unbedingt nur arbeitslos, sondern ist vielleicht aus dem Erwerbsleben herausgefallen, weil die Hospizkarenz nicht ausreicht, um einen kranken Angehörigen zu betreuen, und leistet in dieser Arbeitslosigkeit und in dem, was er in Sozialhilfe empfängt, ein Vielfaches an dem, was sich der Staat eigentlich dann erspart. Und ich denke, da muss unser Denken einmal ansetzen, zu sagen, was leisten, was wollen wir uns leisten als Gesellschaft, was brauchen wir, und deswegen ist mir hier Ihr Statement von vorhin sehr sympathisch. Bedürfnisse befriedigen sollte in einer Wohlstandsgesellschaft an erster Stelle stehen.
Ja, zwei Aspekte dazu. Das eine hat mir sehr gut gefallen, diesen Leistungsbegriff, den man hinterfragen muss. Wir tun das nicht dadurch, dass wir in die Zeitung Schlagzeile hineinschreiben, der Generaldirektor Dreichel, der Arme kommt jetzt schon zum zweiten Mal vor, weil jetzt, ist eh egal, welcher Generaldirektor das ist, verdient 2,8 Millionen Euro im Jahr. Mit dieser Debatte kann eigentlich niemand was anfangen, wenn man mit 2,8 Millionen Einkommen, das ist eh sozusagen, kann eh niemand was damit anfangen. Mit was man schon was beginnen kann, ist das in Relation zu stellen. Also wenn ich dann sage, ich verwende das Beispiel jetzt konkret, weil ich habe das letztens einmal im Club 2 gesagt und hatte dann irrsinnig viele Mails da deshalb. Wenn man das in Relation dazu stellt, dass eine Kindergärtnerin in Wien mit 10 Jahren Diensterfahrung, die enorm viel für die Gesellschaft leistet, nicht nur für die Kinder, sondern langfristig für Wirtschaft und Gesellschaft, die verdient also 2500 Euro brutto im Monat, 35.000 Euro im Jahr. Und das Relevante ist jetzt, die beiden Einkommen gegenüberzustellen und zu sagen, okay, der Generaldirektor hat mehr Verantwortung und ein größeres Unternehmen. Soll er jetzt 5-mal so viel verdienen wie die Kindergärtnerin? Oder debattieren wir darüber, soll es 10-mal so viel sein? Soll es 15-mal so viel sein? Und dann weiß man, vielleicht bleiben ein paar übrig, die dann sagen, er soll 80-mal so viel verdienen. Das ist das Jetzige. Aber sozusagen über diese Debatte muss man führen. Das Zweite, an Bewertung von Nichterwerbsarbeit. Ich glaube, das ist ganz relevant, weil ein wesentlicher Teil der Verteilungsdebatte ja zwischen Männern und Frauen auch stattfinden soll. Und wir haben eine viel ungleichere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen als die meisten europäischen Länder. Also wir sind in der Kategorie von Südeuropa, Italien, Portugal und Spanien. Dort ist das sozusagen bezahlt und unbezahlt zwischen den Geschlechtern so ungleich verteilt wie bei uns. In den skandinavischen Ländern ist es ganz anders. Ja, könnte man interessante Zahlen sagen, tue ich jetzt nicht mehr. Das ist eine relevante Debatte. Ich persönlich, mein Werturteil wäre, dass man mehr aus der unbezahlten Arbeit in die bezahlte überführen soll, weil dadurch auch der Stellenwert sozusagen dieser Arbeit steigt, der gesellschaftliche. Also ich bin ein starker Verfechter von Leistungen, die jetzt, sagen wir, in der Familie erbracht werden. Kinderbetreuung, Pflege, das sozusagen als Gesellschaft anzubieten, aus ganz verschiedenen Gründen, aber weil unter anderem auch, weil damit sozusagen der gesellschaftliche Wert dieser Tätigkeiten sozusagen sichtbarer gemacht wird und klarer vorhanden ist. Und das ist eigentlich das skandinavische Modell. Die Skandinavier sagen, diese wichtigen Dienstleistungen für die Familien und für die Gesellschaft, die sollen von den Kommunen, von der Gemeinschaft erbracht werden. Vollversorgung mit Kinderbetreuungsplätzen, Vollversorgung mit Heimhilfe im Alter oder Pflegeplätzen, wenn es dann notwendig ist.
Okay. Bitte.
Wir haben ja, bitte. Wie glauben Sie, dass sich Griechenland wieder herauswurzelt aus dieser Problematik, was Sie jetzt? Und jetzt ist die Frage, wie ist das gelaufen? An sich, glaube ich, war es so, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, dass, weißt du, unsere Banken Griechenland umgeschaut, Millionen oder Milliarden Geld geliehen haben, also in der Form, dass sie Staatsanleihen gekauft haben, ohne Rücksicht, ob die jemals wieder hereinkommen, aber in der Absicht, dass sowieso der Staat einspringt dafür. Und eigentlich, das sehe ich kein Problem bei den Bankmanagern, verleihen Geld, schauen gar nicht, ob das Geld hereinkommt, die Staaten müssen einspringen und die sollen dann Griechenland jetzt wieder Geld zuführen, damit die Banken wieder zu ihren Gewinnen kommen. Das wäre die eine Problematik und an sich glaube ich, dass es vielleicht auch so beabsichtigt ist, dass man diese Länder sukzessive in einen Zustand bringt, wie in einem unterentwickelten Land, wo zum Beispiel die Leute, die unterste Schicht nur mehr das Notwendige zum Leben hat. Es müssen Sozialleistungen abgeschafft werden im Staat. Es müssen die staatlichen Vermögen verkauft oder verscherbelt werden an Private. Und dann hat man einen Zustand wie in einem unterentwickelten Land und dann sind wir konkurrenzfähig gegenüber einem unterentwickelten Land. Und ich glaube, das ist auch so beabsichtigt.
Ja, es wäre wieder eine ganz eigene und große Debatte, knapp zu sein. Wie ist zu einem Schlamassel in Griechenland gekommen? Immer wenn man Gesellschaften oder Volkswirtschaften beschreibt, gibt es so ganz viele verschiedene Determinanten. Aber ich würde schon glauben, dass in Griechenland ein zentrales Problem ist, dass sie keinen funktionierenden Staatssektor hatten. Also eine aufgeblähte Verwaltung, die im Klientelwesen besetzt wurde. Also wenn die Regierung gewechselt hat, wurden wieder sozusagen zehntausende Beamte aufgenommen, um die Parteigänger zu versorgen und gleichzeitig ein völlig ineffizientes System, nicht nur bei den sozialen Leistungen, sondern auch im Steuersystem. Enorme Steuerhinterziehung und ein sehr wenig effektives Steuersystem spielt eine sehr große Rolle, dann Verschleierung halt auch von Budgetdefiziten. Und das war die Ausgangssituation Griechenlands, auch von der Wettbewerbsfähigkeit schon vor der Krise sehr schlecht. Und dann ist die Finanzkrise noch dazu gekommen, die zu einem enormen Anstieg der Staatsverschuldung geführt hat. Es ist tatsächlich so, dass vor allem die griechischen, aber vor allem auch die europäischen Banken den Griechen das Geld geborgt haben, zum Teil muss man auch sagen, mit halblegalen Mitteln, also amerikanische Banken, Goldman Sachs hat da massive Spekulationen auch bei der griechischen Staatsverschuldung drinnen gehabt. Egal, schließt diesen Teil so ab, wozu wird das führen? Nun, die Griechen haben jetzt dafür, dass ihnen die Europäer Kredite gegeben haben, extrem drastische Sparpakete verpasst bekommen. 10% an der Wirtschaftsleistung sind die Sparpakete, massive Ausgabenkürzungen, die Griechen machen das auch, im Unterschied zu den Zeitungsberichterstattungen, die machen die Ausgabenkürzungen auch wirklich. Ihr Problem ist, dass wenn sie die Staatsausgaben so stark kürzen, folgt was? Die Einkommen sinken, die Nachfrage sinkt, das BIP geht noch weiter zurück. Das heißt, wir haben sozusagen, wir sparen uns in eine Rezession hinein in Griechenland. Wozu führt es aber, wenn das BIP zurückgeht? Das griechische BIP sinkt von 2008 bis 2012 um mehr als 10%. Wenn das BIP sinkt, passiert was? Na, das Gleiche, was ich vorher für Österreich gezeigt habe. Die Staatseinnahmen sinken, die Steuererträge sinken. Und jetzt sagen die Europäer den Griechen, ihr erfüllt eure Budgetziele nicht. Sie sparen zwar brav, aber die Steuereinnahmen sinken schneller, als sie sparen können aufgrund der Rezession. Wir treiben im Moment die Griechen immer weiter in ihr Schlamassel hinein. Das ist eine verfehlte Politik auf europäischer Ebene. Wozu wird es schlussendlich führen, dass Griechenland so wie Portugal ganz weit zurückfällt im europäischen Wohlstandsindikator? Also ich würde glauben, dass sie weit hinter die fortgeschrittenen osteuropäischen Länder zurückfallen werden, Tschechien und die Slowakei. Und ich sehe eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren da nicht sehr viel sozusagen an positiven Perspektiven. Was man eigentlich tun müsste, ist sozusagen dort irgendwelche Formen von Wirtschaftswachstum oder Aufschwung zu erzeugen, denn wenn man so in eine Negativspirale hineinkommt, dann ist die nur wieder politisch brechbar und im Moment will die niemand oder kann die niemand brechen.
Und werden die im Euro bleiben, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist nichts mehr fix. Ich würde glauben, dass es mit enormen Problemen verbunden wäre, wenn sie auch aus dem Euro ausscheiden. Auch das, was man den Griechen jetzt empfiehlt, sozusagen Staatsbankrott, nur mehr die Hälfte der Kredite zurückzuzahlen, wäre mit enormen Problemen verbunden. Die haben nur schlechte Lösungen im Moment. Also wenn Sie sagen, die Griechen, so wie es manche fordern, man macht einen Schuldenschnitt, die müssen nur mehr 50% ihrer Staatsschulden zurückzahlen, dann haben sie am nächsten Tag am Bankrott des griechischen Bankensystems. Damit bricht die Geldversorgung zusammen, weil die Banken geben ja das Geld aus. Also sie müssten dann irgendwie organisieren, dass die Europäische Zentralbank Filialen in Griechenland eröffnet, um die Geldversorgung sicherzustellen. Also enorme Probleme, die auch damit verbunden werden. Wenn man hingegen die Staatsschulden so belässt, wie sie sind, ist das auch ein Riesenproblem, denn die können die Zinsen drauf im Moment nicht mehr bezahlen. Bei 15% Zinsniveau ist es nicht bezahlbar. Das heißt, wir sind da in einem Riesenschlamassel drinnen und ich glaube nicht, dass die Ökonomen immer sagen sollten, sie wissen genau, wie es der Weg hinaus ist. Es gibt nur schlechte Lösungen.
Jetzt. Okay, bitte. Ja, bitte. Bitte. Eins.
Ja, darf ich zu Griechenland eine Frage stellen? Und zwar, die Staaten geben den Banken um 1% Zinsen das Geld. Ne? Die verleihen es auch Griechenland um 15%. Die kassieren die ganze Masse ab. Wir müssen das bezahlen. Warum ist das richtig? Da kann doch was nicht stimmen. Und die Banken müssen aber für die Griechenlandhilfe und für die Spekulationen keine Basel III Zurücklagen machen. Stimmt das?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Banken die großen Profiteure der staatlichen Hilfe in der Krise sind. Also nicht nur, dass man die Banken gerettet hat, die sonst in Konkurs gegangen wären mit öffentlichen Mitteln, sondern es ist natürlich eine erhebliche Subvention, wenn die Europäische Zentralbank den Banken um 1,25% Geld gibt und die können das in Staatsanleihen anlegen. Allerdings im Moment nicht zu 15%, weil Griechenland verschuldet sich im Moment nicht mehr bei den Banken, sondern nur noch bei den anderen EU-Ländern. Aber generell, auch für Österreich wäre das. Also die Banken kriegen um 1,25% Geld von der EZB und der Staat borgt sich von den Banken im Moment um 4% aus. Das ist eine massive Subventionierung des Bankensektors. Ich möchte da jetzt keine ganz breite Debatte führen. Die Banken wurden vom Staat und von den Steuerzahlern gerettet und wir müssen dann schon sehr stark darauf appellieren und über politische Maßnahmen auch sicherstellen, dass die Rettung dann wieder zurückkommt, wenn es den Banken besser geht und die Banken die Kosten, die Steuerzahler für sie sozusagen, die bei den Steuerzahlern angefallen sind, wieder einmal zurückkommen ins Budget.
Bitte.
Sie haben zuerst erwähnt und ein Mann aus dem Publikum hat auch gesagt, was steuerlich passieren müsste und was nicht passiert. Was nicht passiert ist diese europäische oder internationale Finanztransaktionssteuer. Was sehr wohl passiert ist, ist, dass der Staat jetzt dahergeht und Aktienzuwächse von jedem Menschen im Ausmaß von 25% besteuert, ohne jede Freigrenze. So quasi, wenn du Glück hast mit dem Spekulieren, kassiere ich mit als Staat, wenn du Pech hast, dein Risiko. Und was auch ganz klar gesagt worden ist, die Vermögen sind in Österreich so ungleich verteilt. 1% besitzt schon ein Drittel Vermögen. Und da kann man nicht viel Hoffnung haben, dass das passieren soll und wird, was Sie gesagt haben, nämlich dass Vermögen besteuert werden, dass Erbschaften und Schenkungen wieder besteuert werden. Und wieso ist das so? Es gibt eine Partei, die nennt sich Volkspartei, ein Mann, der die Leistungsträger sehr propagiert hat und jetzt selber keine Leistung mehr erbringen kann, weil er schwer krank ist und im Sanatorium Reicker sich jetzt erholen muss. Der hat den Bürgern eiskalt ins Gesicht gelogen und hat gesagt, wenn Vermögen substanziell besteuert werden, dass das dem Staat was bringt, dann trifft das jeden. Wir haben genau gehört, das ist nicht so. Wenn ich nur 10% der Vermögensten besteuern würde, würde ich schon 2/3 Vermögen besteuert haben. Also wir werden belogen, nur damit ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend wirklich sehr vermögende Leute ihr Vermögen nicht besteuert bekommen. Dafür müssen die restlichen Millionen Personen sich solche Lügen gefallen lassen. Und das finde ich sehr traurig und es gibt keine Partei, die wirklich dagegen ankämpft. Die Grünen versuchen es. Da nutzt nur, glaube ich, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und sich nicht mehr ins Gesicht lügen lässt. Weil sonst passiert das alles nicht. Alles, was sie schaffen, ist, jeden zu besteuern. Das schaffen sie.
Ich will mich natürlich auf keine parteipolitische Debatte einlassen. Ich möchte aber schon bestätigen, dass sozusagen bei dieser Frage Vermögenssteuern, dass man da merkt, dass es ans Eingemachte geht. Also da sind wirklich sozusagen die mächtigen Interessen vertreten. Das ist mein Resümee über die Vermögensteuerdebatte, an der ich zum Teil mitgewirkt habe der letzten Jahre. Also da geht es wirklich sozusagen ans Eingemachte. Dennoch muss man diese Debatte führen, denke ich, weil die Verteilung eben so ungleich ist. Und ich glaube eigentlich, dass man diesen Gedanken, den die neue Finanzministerin formuliert hat, sehr stark aufnehmen sollte. Das Steuersystem soll leistungsgerecht sein. Sie hat es vielleicht nicht ganz so gemeint, wie ich jetzt interpretiere, aber diese Leistungsdebatte müssen wir auf jeden Fall führen. Denn was wir im Moment haben, ist, dass Arbeitsleistung relativ stark besteuert wird. Also selbst als Durchschnittsverdiener zahlen Sie 20% Sozialversicherungsbeiträge und dann noch einmal 15% im Durchschnitt Lohnsteuer und dann vielleicht nur Verbrauchsteuern. Also relativ großer Teil des Einkommens wird besteuert, egal ob unselbstständig erwerbstätig oder selbstständig erwerbstätig. Arbeitsleistung wird in unserem Staat relativ stark mit Abgaben belastet. Ich würde sagen, die Leute bekommen auch was dafür dann an Staatsausgaben. In dem Sinn, ich jedenfalls bin auch bereit, das so gerne zu zahlen. Aber demgegenüber haben wir sehr viele leistungslose Einkommen und leistungslose Vermögen, die eben kaum besteuert werden. Und da klafft es auseinander. Das heißt, diese Leistungsdebatte müsste auf jeden Fall geführt werden. Und das bringt mich aber jetzt zum dritten Punkt, wo ich unterschiedlicher Meinung als Sie bin. Denn es ist ja gerade so, dass diese Aktienkursgewinnsteuer genau diesem Problem nachgeht und einen enormen Fortschritt darstellt. Bisher haben wir die Situation gehabt, dass Sie eben, wenn Sie 1000 Euro mehr verdient haben als Selbstständige oder aus unselbstständiger Arbeit, haben Sie daraus vom Marginalen, also vom Zusätzlichen, sogar bis zu 50% abgeführt. Wenn Sie 1000 Euro an Einkommen bezogen haben, dadurch, dass Sie Aktie um 1000 gekauft haben und nach 2 Jahren haben Sie es um 2000 verkauft, Sie hatten also auch 1000 Euro Einkommen, aber leistungsloses Einkommen, dann war darauf bisher die Steuer wie null. Und das passt nicht zusammen. Sozusagen Leistungseinkommen hoch besteuert, leistungsloses Einkommen nicht besteuert. Jetzt haben wir endlich seit 1. Jänner 2011 diese sogenannte Wertpapierkiste, wo diese Aktienkursgewinne, die realisierten, zumindest mit 25% besteuert werden. Was wir nach wie vor nicht haben, ist das gleiche Spiel bei den Immobilien. Jemand, formuliere Extrembeispiel, ja, einer hat einen Acker und kennt den Bürgermeister gut und das wird jetzt auf Wohnbau umgewidmet, der Acker, und das Grundstück ist das 30-fache Wert mit einem Schlag. Und dieses Einkommen wird in Österreich nicht besteuert. Und das ist aber leistungsloses Einkommen. Da hat niemand Leistung dafür erbracht. Und darum glaube ich, dass sozusagen diese Leistungsdebatte viel intensiver geführt werden muss, weil sie schlussendlich in diese Richtung führt, dass Vermögenseinkommen, leistungslose Einkommen, wie ich gern sage, dann stärker besteuert werden würden gegenüber Arbeitseinkommen.
So, jetzt kommen wir mal langsam richtig in Schwung, gell? Und wir müssen leider schon wieder aufhören. Aber Sie sind ja noch eine Zeit lang bei uns. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen registriert. Sie warten schon lange und dann gab es eine und Sie auch noch. Machen wir alle drei auf einmal und eine Pauschale, dann schaffen wir es halbwegs in der Zeit. Bitte.
Ich möchte vielleicht den Blick ein bisschen auf die Globalisierung noch lenken, weil wir ja nicht die Insel der Seligen sind. Wie weit stimmt die Tatsache, dass langfristig gesehen für gleiche Leistung die Einkommen auf der ganzen Welt gleich werden? Das heißt, für eine Leistung, die in Indien erbracht wird, wird einmal genauso viel bezahlt werden wie bei uns, langfristig gesehen. Eine Entwicklung sieht man ja, dass die China zum Beispiel wesentlich mehr Diplom-Ingenieure pro Jahr produziert als die ganze EU zusammen. Also sie werden einmal unser Niveau erreichen und damit muss wahrscheinlich auch gleiches Einkommen sein. Heißt das jetzt, dass die anderen sich unseren Einkommen angliedern werden oder werden wir aus Konkurrenzgründen mit dem Einkommen uns auch nach unten anpassen müssen?
Okay, das war die erste Frage. Bitte.
Ich habe noch eine Frage zu den Spekulationen. Wie ist es möglich, dass Erdöl und alle Nahrungsmittel durch Spekulationen im Preis so stark beeinflusst werden und warum können die Regierungen weltweit hier nicht eingreifen? Verdienen hier die Regierungen, die Banken oder wer ist der Übeltäter eigentlich?
Okay, und Sie haben die letzte Frage heute.
Ich bin richtig aufgeregt. Ich höre von Ihnen und auch aus Meldungen vom Publikum immer wieder die Forderung, wir müssen eine Debatte führen. Es ist Zeit, wir sollen darüber sprechen. Über Leistungsverteilung, über Gerechtigkeit, über setzen wir uns doch einmal hin und besinnen wir uns unserer Werte, wie viel wollen wir arbeiten und was wollen wir denn überhaupt so im Leben? Ja. Mir als Praktikerin fehlt ein bisschen so die Vorstellung oder die Umsetzung. Wie geht denn das? Wir werden wahrscheinlich keine Revolution über Facebook machen und sonst irgendwie sind wir alle miteinander ein bisschen eine träge Masse. Also, dass wir uns hier herinnen einig sind, schön, aber so wirklich merken, tun wir es eher dann an den Wahlergebnissen, glaube ich, in einer parteipolitischen Richtung, wo die Unzufriedenheiten sind. Ist der Leidensdruck noch zu gering, dass wir diese Debatten nicht führen, dass wir sie hier nur einfordern? Oder haben Sie für uns eine Anleitung, wie wir zu den Debatten kommen?
Das waren die großen Fragen jetzt zum Schluss, gell?
Naja, ich würde sagen, um auf die letzte Frage zu antworten, wir tun es ja. Ja, ich meine, hier beginnt es sozusagen. Also diese Auseinandersetzungen und die Debatte, die müssen halt verstärkt werden. Und wenn Sie sagen, ja, heute bei dem schönen Wetter sind da, weiß nicht, 100 Leute, ist das ein positives Zeichen. Ich glaube, dass wir aber auch stärker uns überlegen müssen, wie Beteiligungen stattfinden können. Wie wir Foren schaffen, dass sozusagen zu vielen gesellschaftlichen Fragen solche Debatten stattfinden können, dass am Arbeitsplatz mehr diskutiert werden kann, dass die Diskussionen sozusagen im Bildungsbereich, im Schulbereich intensiver werden. Man kann sagen, okay, irgendwer muss es tun, aber so beginnt, das ist Demokratie, so beginnt Demokratie. Bei den Einzelnen, würde ich sagen, man kann nicht darauf warten, dass die mächtigen Foren sozusagen organisieren, wo man Auseinandersetzungen führt, sondern das muss eingefordert werden. Das ist der Appell an die Einzelnen, glaube ich, sich zu beteiligen, vorhandene Institutionen zu nutzen, Debatten zu führen. Mehr kann ich dazu nicht antworten. Und ich glaube, dass alle politisch Interessierten, also jedenfalls ich bin bereit, solche Debatten zu führen, und das ist mein Beitrag zu dieser Geschichte, mehr kann ich nicht tun. Ja, also ich sitze nicht nur am WIFO und schreibe meine Papiere, sondern ich bin bereit, mich an solchen Debatten zu beteiligen, mein Beitrag. Ja. Mehr möchte ich nicht, dass von mir gefordert wird. Ich alleine werde die Einkommensverteilung nicht gleicher machen, fürchte ich. Ja.
Zweite Frage war die Spekulationen auf Nahrungsmittel, Rohstoffe und so weiter. Welche Interessen stehen da dahinter?
Ja, ich möchte ein bisschen differenziert antworten. Wir haben relativ starke Preisanstiege bei Nahrungsmitteln, Erdöl und anderen Bereichen. Da kommen auch sozusagen nachvollziehbare Determinanten durch. Also wenn das Erdöl begrenzt wird, wird langfristig der Preis für Erdöl steigen, relativ klar. Wenn wir Missernten haben in China oder jetzt bei der Weizenernte in Russland im nächsten Jahr, dann werden die Weizenpreise, im letzten Jahr werden die Weizenpreise steigen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage relativ stark. Ich weiß nicht, in China beginnen die Leute Fleisch zu essen und für ein Kilo Fleisch braucht man 7 Kilo Weizen. Bisher haben sie nur Weizen oder Reis und was auch immer gegessen. Also steigt die Nachfrage, der Preis steigt. Daneben haben wir aber auch eine relativ starke Determinante von Preissteigerungen durch Spekulation. Und das hat den Hintergrund, weil wir weltweit eine enorme Zunahme von anlagesuchendem Kapital haben. Wir haben sehr viel Kapital, das auf der ganzen Welt sozusagen verdienen will. Das war relativ lange auf dem amerikanischen Häusermarkt investiert, da hat man gut verdienen können, bis die Blase dort geplatzt ist. War relativ lang auf den Aktienmärkten, bis die Blase dort geplatzt ist. Jetzt ist es auf die Rohstoffmärkte gegangen. Also die Finanzanleger empfehlen jetzt sozusagen, oder die Anlageberater empfehlen, auf Rohstoffmärkte zu gehen, treibt dort die Preise nach oben. Jetzt kann man zwei Dinge machen sozusagen, um das zu verhindern. Einerseits, sie kann versuchen, dort die Preise irgendwie zu kontrollieren, über Regulierungen oder über Finanztransaktionssteuern, die ja Steuer wären auf solche Aktivitäten. Gut und schön. Aber das eigentlich mächtige Instrument dahinter wäre dafür zu sorgen, dass weltweit nicht so viel Kapital unterwegs ist, das Anlage sucht. Und da sind wir wieder bei unserem Thema Vermögensverteilung. Wenn die kleinen Leute das Kapital haben, wissen sie, was damit tun sollen. Den Kühlschrank kaufen, auf Urlaub fahren, was auch immer. Also realwirtschaftlich umsetzen. Wenn hingegen Einkommen und Vermögen Leute haben, die zur Drittjacht nicht mehr die Viertjacht dazu brauchen, sozusagen die nicht wissen, was mit Zusatzeinkommen tun sollen, dann veranlagen die das in den verschiedensten Formen, ob es der amerikanische Häusermarkt, der Aktienmarkt oder der Rohstoffmarkt ist. Also es hat wieder sehr viel, glaube ich, weltweit mit der Verteilung von Einkommen und Vermögen zu tun. Produktivität und Einkommen war die erste Frage. Grundsätzlich geht es, glaube ich, in diese Richtung, wenn die Produktivität in diesen Ländern sehr stark steigt und unser Niveau erreichen würde, dann wären auch unsere Einkommen dort möglich. Nur dürfen wir uns keine Illusionen machen, China hat vielleicht in manchen Autofabriken die gleiche Produktivität, noch nicht einmal die gleiche wie in Tschechien und irgendwann vielleicht die gleiche wie in Deutschland, aber die chinesische Volkswirtschaft insgesamt hat eine Produktivität, die im Vergleich zu Österreich ungefähr ein Fünfzigstel beträgt, ein Fünfzigstel, ja, sozusagen von der, was wird mit dem Einsatz von einer Arbeitsstunde von mir aus erzeugt. In manchen technischen Bereichen mag das rasch wachsen, generell für die Gesamtwirtschaft nicht. Ich glaube nicht, dass da, also zumindest die Erfahrung der letzten 100 Jahre wäre, dass der Angleichungsprozess nach oben funktioniert, also dass die Länder, die hohes Produktivitätswachstum haben, die bessere Kapitalausstattung haben, besseres Wissen haben und damit produktiver werden können, dass sich die dem Einkommensniveau derer, die schon weiter fortgeschritten sind, annähern. Catching-up-Prozess in der Ökonomie. Wenn es so weitergeht wie in den letzten 100 Jahren, wäre das sozusagen die Fortschreibung. Die Frage ist allerdings, und damit kommen wir jetzt wieder zum Resümee, ob wir uns das als Welt aus ökologischen Gründen leisten können, wenn sozusagen die gesamte Weltwirtschaft unsere Produktivität, unser Einkommen und unsere gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Produktion hat. Das ist die offene Frage. Wenn das nicht möglich ist, dann stellt sich die Frage, ob man die hohe Produktivität, die weiter wächst aufgrund des technischen Fortschritts, des Wissens, ob man die eben auch für andere Dinge einsetzt, als nur für als Befriedigung von materiellen Bedürfnissen. Und um das hat sich eigentlich das Ganze vielleicht ein bisschen gedreht, diese Debatte.
Danke vielmals, ehe ich jetzt abschließe. Noch zwei Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon. Kommenden Montag, 6. Juni, 19.30 Uhr. Was haben Vulkane, Erdöl und Walknochen gemeinsam? Eine Reise mit dem U-Boot zu den Oasen des Lebens in der Tiefsee. Ich vermute, nicht minder komplex als unser heutiges Thema. Und zu Gast ist Monika Bright, Meeresbiologin und Zoologin, Professorin für Meeresbiologie an der Universität Wien. Und kommenden Dienstag, 7. Juni 1930, eine Gastveranstaltung, Linz verändert, Stichwort Vielfalt. Das Thema ist sich auf die Langsamkeit einlassen, Entschleunigung in Literatur und Körperarbeitet. Passt ein bisschen zum Thema, wie können wir besser leben. Zu Gast sind Maria Obermeier, Kinesiologin, Trainerin und Ausbildnerin, und Martin Sturm, der Direktor des offenen Kulturhauses in Oberösterreich. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass Sie über die Veranstaltungen im Kepler-Salon auch mit einem Newsletter informiert werden können, also elektronisch jederzeit ajour gehalten werden. Sie bekommen alle 14 Tage den Newsletter zugesandt. Wir haben hier eine Liste, wo Sie sich eintragen können. Die Claudia hält sie gerade in die Höhe. Bitte machen Sie das. Herr Dr. Matterbauer, Sie werden damit rechnen müssen, dass wir wieder mal auf Sie zukommen. Sie haben angeboten, das, was Sie forschen, diskutieren Sie auch mit uns. Und ich finde, Sie können wunderbar transparent darstellen, wie die verschiedenen Dinge in der Ökonomie zusammen wirken. Und Sie arbeiten mit konkreten Lösungen und halten trotzdem den Optimismus sozusagen auf einem Pegel, dass man nicht deprimiert aus dem Kepler-Salon weggeht. Vielen Dank. Und ein Satz vielleicht zum Schluss, vor kurzem den Philosophen Richard David Brecht gehört, der hat gesagt, der Mensch kann vernünftig denken, er tut es nur selten. Und in diesem Sinne danke ich sehr herzlich für die Debatte, Ihnen, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Danke.